2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 19.11.2024 und wir sitzen hier zur Millanton-Folge Nummer 106. Wieder in der Levi's Music School. Es rauscht im Hintergrund die Heizung, wir hoffen, ihr hört das nicht. Und wir sitzen hier zu viert und haben uns heute dem großen Überbegriff Inklusion verschrieben. Und dazu auch einen sehr kompetenten Gast eingeladen. Mein Name ist Mike und ich beginne die Runde zu meiner Rechten, Sven. Hallo.
Hallo, moin. Long time no see, beziehungsweise hier. Es ist ja immer noch ein Podcast. Zum Glück rauscht die Heizung ein bisschen. Es ist nämlich irgendwie, entweder ist es hier drin kalt oder ich bin durch das lausige Wetter draußen heute irgendwie ein bisschen klamm gefroren. Aber wir werden uns hier bestimmt gleich ein bisschen heiß reden.
Oh, die Köpfe heiß reden, ja, ja. Genau. Zu seiner Rechten, Johnny. Hallo. Im kurzärmeligen T-Shirt.
Ja, das ist, ich sitze halt direkt vor der Heizung. Ich muss ja die Heizung so ein bisschen abschirmen mit meinem massiven Körper, damit das nicht so doll auf der Tonspur ist. Und deswegen darf ich kurzärmlich sein. Aber es ist auch ein bisschen, ich glaube, soziale Kälte aus deinem beruflichen Umfeld, die dann so einfach abfärbt. Ich habe gehört, du musst sogar das Armbrot im Büro einnehmen. Das ist also schwierig.
Das habe ich heute Abend gemacht, um dabei sein zu können.
Was für ein Aufwand. Habe
ich mir ein trockenes Laugenbrötchen mit gesalzener Butter geschmiert vor dem Monitor und dann bin ich aufgebrochen und jetzt sitzen wir beide hier nebeneinander.
Wusstest du, dass gesalzene Butter nur daher kommt, dass man Butter haltbar machen wollte? Also dieser Trend, das wieder zu machen, ist jetzt schön und cool, aber früher hat man das gemacht, als man keine Kühlschränke hatte, um die Butter haltbar zu machen. Deswegen, wenn in alten Rezepten von Fresh Butter die Rede ist, ist das halt nur gekühlte Butter aus dem Kühlschrank und ungesalzene Butter.
Das ist schön, dass du mir das sagst. Nee, ich bin tatsächlich auf die gesalzene Butter gekommen, weil meine Kolleginnen im Büro das immer essen und da ich irgendwie so ein Herdentier bin, teilweise, habe ich gedacht, das machst du jetzt auch. Und seit ich den neuen Job habe, esse ich gesalzene Butter. Aber auch nur auf der Arbeit. Zu Hause möglichst vegan.
Zu Hause gibt es den langweiligen Kram. Ich war sehr lange nicht mehr da. Man merkt es, ich muss sehr viele sinnlose Informationen verteilen. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Aber statt Mode-Podcast jetzt Lebensmitteltipps. Sehr gut. Und zu seiner Rechten eine Person, die wir bereits einmal in dieser Sendung hatten, und zwar im Februar 2021, in der Folge 81 war es der Fall, Paul.
Hi, ja, du hast am Anfang gesagt Experte, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich beschäftige mich damit viel, das Wort Experte. Ich glaube, auf dem Bereich Inklusion ist man nie fertig mit Lernen und mit Dazulernen. Deshalb finde ich das Wort Experte für mich ein bisschen schwierig, beziehungsweise ich würde mir das jetzt nicht aufsetzen oder diesen Hut nicht aufsetzen.
Dann formuliere ich um, du bist vielleicht etwas mehr im Thema als wir.
Das nehme ich.
Okay, sehr gut.
Mir ist aufgefallen, immer wenn Dom ist, hast du auch so eine Rummelstimme. Und zu meiner Linken.
Steigen Sie wieder ein, alle nochmal mitfahren.
Sprachstimmenexperte Johnny.
Ich freue mich wirklich, es ist gut. Ich muss Esther Bescheid sagen, dass ich heute später nach Hause komme. Die Sendung verzögert sich. Die folgenden Sendungen verzögern sich um circa 4 Stunden.
Ja, genau. Also, Paul ist Fanbeauftragter für Menschen mit Behinderung, war, wie gesagt, schon mal bei uns zu Gast. Wer in dem Thema noch so überhaupt gar nicht drin ist, kann außer der Folge 81 auch die Folge 70 nochmal hören. Da haben wir nämlich Pauls Vorgängerin Birgit zu Gast gehabt. Und da haben wir in den beiden Episoden schon sehr Grundlegendes zum Thema genannt und werden das heute vertiefen. Bevor wir das tun, sprechen wir aber natürlich auch kurz, weil das abgesehen davon, dass Johnny länger nicht da war, müssen wir ja auch sagen, die Monatssendung hat in den letzten Monaten etwas gelitten inhaltlich. Da war die ein oder andere Sonderfolge dazwischen und dann war der ein oder andere Ausfall dabei und dann war eine Live-Sendung und so weiter und so fort. Das heißt, ja, und die Live-Sendung haben wir nicht mehr aufgenommen, blöd. Deswegen müssen wir natürlich auch jetzt mal drüber reden. Wir sind der Erstligist und ich glaube, das haben wir in diesem Format so noch gar nicht getan. Außer halt mit Hauke Wahl und das konnten außer die dabei waren, keiner nachher hören. Wie ist es denn so, Paul, in der ersten Liga? Ändert das was an deinem Job?
Ich würde sagen, bis jetzt noch nicht. Es macht es, glaube ich, eher entspannter, weil halt große Rivalität irgendwie weg ist. Ich habe jetzt zumindest keine Vereine mehr vor Augen, wo ich jetzt wirklich mit großem, intensivem Arbeitsaufwand mit Nächten davor und Nächten danach rechnen würde. Außer vielleicht Frankfurt und bei Dortmund hatte ich ein bisschen damit gerechnet. Davon war ich aber massiv enttäuscht.
Aber ist es denn vielleicht umgekehrt so, dass es auch professioneller ist sogar?
Ja, das durchaus. Ich glaube, gerade bei den Vereinen, die länger in der ersten Liga sind und eben dadurch länger mehr Geld und mehr damit auch mehr Geld in Strukturen stecken können, merkt man schon ein bisschen, dass die halt einfach mehr Zeit haben, sich da gerade im Thema Inklusion ein bisschen anders mit zu beschäftigen und in der ersten Liga auch öfter Stadien neu gebaut werden und mit einem Stadionneubau kann man auch alte Makel ausräumen, würde ich sagen.
Ist es nicht so, dass in der ersten Liga aber eine neue Stelle für eine weitere Fanbeauftragtenstelle geschaffen werden musste?
Genau, die musste geschaffen werden, da habt ihr auch drüber gesprochen, das ist nämlich jetzt mein Kollege Adrian, also nee, nicht drüber gesprochen, aber drüber geschrieben.
Entschuldigung, ich wollte auch nicht sagen musste, sondern es konnte endlich
genau,
eine
es konnte
neue
endlich
Stelle, das auf eine jeden, weitere
das
geschaffen
auf jeden
werden.
Fall. Ja, stimmt, du kennst das. nee, genau, und das ist Adrian geworden, zum Glück, da bin ich sehr zufrieden mit und wir, glaube ich, im Team alle. Und genau, der hat ja sogar eine eigene Rubrik bei euch gekriegt oder eine eigene Rubrik eröffnet.
Ein Fanladenprofil statt Spielerprofil, genau, ja. Das werden wir verlinken, sehr gut. Ja, Johnny, wie ist für dich die erste Liga?
Ich bin massiv enttäuscht. Also im letzten Müllerton, als Paul zu Gast war, Müllerton 81, Guido Burgstaller Schränke, der übrigens sehr schlecht gealtert ist. Ich habe mir den nochmal auf der Fahrt angehört und muss zugeben, dass es sehr witzig ist, aber wir haben über Merchandise gesprochen und es gab die Idee, Guido Burgstaller Merchandise zu machen und ich habe darum gebeten, dass es keine Jogginghose wird. Wir haben während Corona aufgenommen und ich trug eine Fanladen-Jogginghose und konnte nicht mehr Jogginghosen kaufen, weil der Schrank voll war. Dann kam die Merch-Idee Guido Burgstaller Schränke auf. Und wir haben uns auch über einen Bezahlsender unterhalten und dass wir, wie sich unser Fußball-Guck-Verhalten angepasst hat. Also gucken wir jetzt mehr Spieler als vorher, wie auch immer. Und in dieser verdammelten ersten Liga gibt es ja ein Rechtepaket, das an verschiedene Rechteinhaber gegangen ist, was dazu führt, dass ich keinen Fußball mehr gucken kann. Weil, also die Heimspiele, das nehme ich alle mit, ist ja auch alles cool, aber auswärts müsste ich eigentlich immer in die lokale Sportkneipe gehen und das da gucken. Die zeigt das aber gar nicht immer. Also ich habe kein Abo von diesem anderen neumodischen Sender mehr. Ich habe nur noch Premiere. Und das andere habe ich abgewählt, weil
das weder Sky noch The Zone. Nur Premiere.
Ich habe nur noch Premiere. Aber ich hab Datsun abgewählt, weil die so wahnsinnig teuer geworden sind. Ich hatte die, weil die American Football gezeigt haben. Das hat mich interessiert, das fand ich cool. Und dann wollten die auf einmal so unverschämt viel Geld haben, dafür, dass ich noch einen zweiten Stream habe, dass ich das nicht mehr machen konnte. Und deswegen finde ich die erste Liga doof. Ja, ich muss meiner Aussage Nachdruck verleihen, indem ich auf den Tisch poche. Deswegen finde ich die erste Liga ein bisschen doof, weil ich nicht mehr alle Spiele so live verfolgen kann. Also klar, ich mache dann das AFM-Radio an oder Sportschau-Radio, je nachdem, was halt besser funktioniert. Meistens AFM-Radio, weil es ein bisschen emotionaler für mich ist. Aber das finde ich so ein bisschen schade an der ersten Liga. Ansonsten bin ich angekommen. Ich weiß nicht, Sven, wie ist es mit dir?
Ich bin auch angekommen. Ich ja, wo du sagst, Spiele verfolgen, hat sich auch für mich einige Auswärtsspiele haben sich schwer gestaltet. Besonders schwierig war eigentlich unser größter sportlicher Erfolg bislang in dieser Saison, das Spiel beim SC Freiburg. Da weilte ich mit meiner Liebsten im Urlaub und wollte das Spiel im Radio verfolgen und setzte mich in unserem gemütlichen Apartment auf den Balkon, machte Kopfhörer rein und habe das Spiel gehört. Und ja, meine Frau sagt dann irgendwie, das ist mir hier zu langweilig. Ich fahre mal kurz in den Ort ein bisschen Kaffee trinken und dann war sie weg. Und dann kam die Halbzeit, wir haben 1-0 geführt. Ich habe die Kopfhörer ausgemacht, wollte reingehen, wo auch mein Handy lag, Balkontür zu. Das heißt, ich konnte die zweite Halbzeit nicht mehr verfolgen. Zum Glück hatte ich eine Flasche Wasser und ein Waschbecken auf dem Balkon. Es hat auch etwas, also um das, ich das jetzt nicht zu ausführlich machen, es hat etwas gedauert, bis die Liebste wieder da war.
War das ein Waschbecken auf dem Balkon?
Ja, das wäre auch meine Frage.
Was man so waschen muss auf dem Balkon. Oder falls mal andere Notfälle eintreten, falls man da ausgesperrt wird und schon eine halbe Flasche Wasser getrunken hat.
Na klar.
Naja, die Liebste kam dann auf jeden Fall so eine gute Stunde nach Abpfiff wieder. Die Pointe war dann eigentlich, da ging es eigentlich erst los, der Schlüssel für die Wohnung lag natürlich auch in der Wohnung und es war der einzige, aber um 7:30 wurde ich dann befreit irgendwie, Nachbarn hatten eine Leiter organisiert und dann irgendwann tauchte auch der Vermieter wieder auf und so konnte ich dann erfahren, dass wir das Spiel 3-0 gewonnen haben. Wie komme ich da eigentlich hin? Ja, erste Liga, genau, sportliche Erfolge, das war der größte. Dem konnte ich nicht so richtig beiwohnen, aber jetzt zum Beispiel das letzte Spiel gegen Bayern zum Beispiel hat mich sehr beruhigt. Ich bin da mehr in der Fraktion, die sagt, ich weiß, Mike sieht das ganz anders. Ich war ganz wahnsinnig froh, dass wir da mit einem blauen Auge davongekommen sind. Wie sagt man so schön, achtbar aus der Affäre uns gezogen haben, keine Grillfeste machen mussten. Das hattest du, glaube ich, geschrieben oder Tim hatte das geschrieben. Das war eine sehr treffende Formulierung. Und von daher bin ich jetzt gut in der ersten Liga angekommen und freue mich und merke halt irgendwie auch, dass das schon auch richtig Spaß macht, so nach der ganzen Zeit in der zweiten Liga. Dass es irgendwie nochmal ein anderes Ding ist, so dass man anders motiviert ins Stadion geht und die Spiele verfolgt, wo und wie auch immer. Und Johnny.
Aber also hast du denn jetzt eine andere Anspruchshaltung als früher? Also wenn jetzt so Bayern kommt als Beispiel, wir alle erinnern uns noch an das letzte Bayern-Spiel hier, das haben wir furios 8-1 verloren. Und ist dann der Ansatz zu sagen, 1-0, immerhin 4 Tore weniger als Mitkonkurrenten? Oder ist der Ansatz zu sagen, wir haben gut gespielt, wir haben nur ein Tor zugelassen? Oder, also, worüber freust du dich denn, wenn du sagst, die erste Liga ist für mich ein bisschen mehr als die zweite Liga? Gehst du darin und sagst, wir gewinnen das, wir schaffen das und wir können das technisch lösen oder wir können das spielerisch lösen? Oder freust du dich einfach, weil Wolfsburg kommt?
Nee, ich finde das auf jeden Fall eine Freude zu sehen, dass wir mithalten können. Hm. Bislang bringt uns das noch nicht genug Punkte, finde ich. Oder finden wir wahrscheinlich alle. Da darf auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommen, auch wenn es die Saison ja vielleicht reichen kann, weil unten bislang relativ sparsam gepunktet wird. Und es auch noch nicht allzu viele Anzeichen gibt, dass sich das im Laufe der Saison ändert. Aber es ist schon so, ja, ich finde, ich habe das Gefühl, ich gehe mit einem anderen kämpferischen Anspruch tatsächlich ins Stadion. Und habe das Gefühl, dass ich auch selber mehr Energie investiere, auf welche Art und Weise auch immer. In erster Linie sind es vielleicht Spiegelneuronen und nur in zweiter ist es dann ein lauterer Gesang oder ein lauteres Anfeuern. Aber ich bin intensiver bei den Spielen dabei und bin hinterher auch rechtschaffend kaputt.
Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Dann ist
vielleicht liegt es auch daran.
Kiesertraining, Yoga und Fußball ist dann das Sportprogramm. Ja. Mike, wie gehst du denn an die erste Liga?
Ich kann die noch gar nicht so richtig genießen, weil es für mich tatsächlich momentan unfassbar viel zeitlicher Stress ist. Ich glaube, man merkt das an der Frequenz, wie der Millerton die Artikel rausballert. Gar nicht nur von mir, insbesondere von Tim nämlich und Nina, die wir ja als neue Redaktionskollegin begrüßen dürfen. Und ich habe mir ja dieses Hobby Clubheim noch angelacht und das ist halt auch sehr zeitintensiv. Und da wäre meine Frage an dich, Johnny. Wieso guckst du denn zu Hause oder guckst du gar nicht? Warum kommst du denn nicht ins Clubheim?
Der Anreiseweg ist für mich ja ein bisschen weiter und ich habe ja noch soziale Verpflichtungen im niedersächsischen Hinterland, sodass ich es mir nicht erlauben kann, 2,5 Stunden aus dem Dorf wegzulaufen, weil sonst wird geredet.
Na gut.
Aber ich schreibe mir das gerne auf und werde versuchen, das in naher Zukunft zu ermöglichen.
Sonntag, 17 Uhr. Paul.
Wo du über zeitlichen Aufwand und Stress gesprochen hast, du hast am Anfang gefragt, wie der Unterschied ist zwischen erster und zweiter Liga. Da fällt mir jetzt auf, es sind die Anschlusszeiten, bei denen ich immer dachte, naja gut, die zweite Liga ist richtig scheiße, weil das ist super früh. Aber dieses super früh und halt immer samstags und sonntags zur gleichen Zeit führt einfach auch dazu, dass du aus jedem Dorf selbst im hintersten Ort von Winkel von Bayern noch zurück nach Hause kommst. Das ist jetzt, oder zumindest mit der Bahn, das ist jetzt nicht immer möglich. Das heißt, es gibt auch öfter mal Busverbindungen und die sind dann halt einfach sehr, sehr zeitintensiv. Das wäre vielleicht noch ein großer Unterschied zur Arbeit in der zweiten Liga. Nicht, dass ich da jetzt wieder hin zurück möchte, das möchte ich nochmal betonen. Ich nehme das gerne auf mich oder wir nehmen das alle gerne auf uns, Bus zu fahren.
Ja, aber das ist auch so ein großes Thema bei den Heimspielen. Auf einmal, ich habe ja das Vergnügen einer Dauerkarte und eines gegengeraden Stehplatz. Und früher war das okay, wenn du 1,5 Stunden vorher an der Linie standest, an der Schlange standest, damit du reingekommen bist und einen vernünftigen Platz hattest. Das funktioniert nicht mehr. Also es gibt an dem Eingang, in dem ich stehe, 3 Ordner, die sehr intensiv abtasten. Und irgendwie haben sich jetzt alle gedacht, nee, ist voll cool, wir haben jetzt viel mehr Zeit, deswegen können wir uns viel früher anstellen. Und deswegen ist jetzt schon 2,5 Stunden vorher, gerade wenn jetzt Dom ist, vor der Gegengerade ist einfach voll. Und die Leute fangen demnächst, glaube ich, an zu campen davor. Also das ist etwas, was mich ein bisschen... Ich habe auch gedacht, ich habe jetzt mehr Zeit und ich schaffe das noch zu Hause, was zu erledigen, aber ich fahre trotzdem irgendwie um 8 los, damit das alles funktioniert.
Ja, das ist auch tatsächlich ein ewiges Problem da vor der Gegend, gerade wenn Dom ist, ne? Also das gefühlt oder offensichtlich, nee, tatsächlich in der Praxis ist es irgendwie noch voller und noch viel schwieriger, die Situation, als sie zu Zweitliga-Zeiten war. Mag dann wahrscheinlich daran liegen, dass die Leute früher kommen, sich früher anstellen. Aber es ist ja so, du kannst ja teilweise nicht mehr passieren da von Richtung Domwache zur Südkurve. Da fahre ich mittlerweile lieber außen rum und hab mir dann sogar schon den Besuch im Fanladen geknickt, wenn es zeitlich zu eng war, weil du einfach wirklich ewig Zeit brauchst, um da durchzukommen und auch das Nerven kostet und wie gesagt, die ganze Energie ja für die Erstligapunkte hier gebraucht werden im Stadion.
Ich bin ja aber sehr dankbar, dass du außen rumfährst und die Energie dann doch lieber hier rein investierst. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir bis jetzt immer noch kein Heimtor geschossen haben.
Ach ja, die Geschichte.
Verständnisfrage, weil ich habe ja den Luxus einer Sitzplatzdauerkarte, deswegen muss ich nicht ganz so früh da sein. Die Tore öffnen immer noch 90 Minuten vor Anpfiff, ne?
Ja.
Und dann sind die Leute trotzdem schon so viel früher, also dass man sich ums Stadion herum aufhält, das verstehe ich, aber die stehen dann schon an den Eingängen.
Die Schlangen bilden sich nicht mehr wie früher, 90 Minuten vorher oder ne? 95 Minuten oder 99 Minuten vorher, sondern 2 Stunden und mehr. Also es gibt Leute, die sich wirklich 2,5 Stunden vor Öffnung, nicht vor Öffnung, sondern 2,5 Stunden vor Anpfiff dann da anstellen, damit sie in der Gegengerade beim Stehen ihren Platz bekommen.
Was haltet ihr denn von dem Dortmunder Konzept? Da war es ja so, dass, lass mich lügen, ich glaube 2,5 Stunden vor Anpfiff das Stadion öffnet und da gibt es eine Happy Hour drin, die auch ganz gut angenommen wird offensichtlich, wodurch das Ganze natürlich entzerrt wird. Ich finde das Konzept gar nicht schlecht. Habt ihr da eine Meinung zu?
Ich glaube, 1/2 Stunde eher öffnen ohne Happy Hour würde halt funktionieren.
Ja, das Happy-Hour-Ding ist natürlich. Ja, gut.
Ich wäre jetzt auch tendenziell gegen das Happy-Hour-Ding, weil das Happy-Hour-Ding dann den Nachgang etwas anstrengender machen könnte.
Happy-Hour nur auf Softdrinks.
Ja, eben. Ja, du kannst ja auch essen oder sonst was oder Eis oder alles Mögliche. Irgendwie ein Goodie im Stadion haben, was die Leute reinlockt.
Ja, gut, okay.
Ich weiß, also es ist halt, vielleicht ist es auch nur subjektiv und sehr viele HörerInnen sagen später, nee, ist Quatsch. Und bei uns in der Richtung Nord ist das halt immer noch so wie früher. Aber für mich ist es, und in meiner Bezugsgruppe, ohne aber, ist das schon ein bisschen negativ aufgestoßen. Ansonsten bin ich ein sehr großer Fan dieser Liga, nicht nur wegen Stadien, die ich noch nicht gesehen habe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nicht nur wegen attraktiverer Gegner, und wir haben Heidenheim zu Gast gehabt, sondern wirklich, weil es sportlich etwas interessanter einfach ist.
Sehr gut. Ich hoffe nur, und das muss ich jetzt an dieser Stelle bitte noch einmal betonen, am Sonntag spielen wir bitte, bitte, bitte zu null. Ich ertrage diesen Tor-Jingle in Gladbach nicht.
Das ist das
Allerschlimmste.
Ihr habt euch so in der Redaktionssendung darüber ausgelassen.
Wahrscheinlich kriegen wir 5 Stück.
Das ist das, ja, auch über die bisherigen Ergebnisse im Borussia-Park. Ich fahre hin, deswegen brauche ich Sonntag nicht ins Clubheim zu kommen. Ich war hin und habe aber die Karte gekauft, bevor ich die Redaktionssendung gehört habe, weil ja natürlich der Vorverkauf war. Hätte ich das gewusst, ne? Dann wäre ich lieber ins Clubheim gefahren.
Da hörst du den Tor-Jingle aber auch.
Kann man da nicht muten oder so?
Ja, weiß nicht. So schnell sind wir da, glaube ich, nicht. Ja, dann sehen wir uns da. Sehr schön. Gut. Wollen wir uns dem eigentlichen Thema widmen?
War das schon alles zum Sportlichen?
Was möchtest du denn noch ergänzen?
Ich frage dich, du bist hier der...
Nee, ich habe nichts vorbereitet. Ich bin schlecht vorbereitet heute.
Ihr könnt das nicht sehen, ne? Aber der lügt wie gedruckt. Nicht nur hat er dann Zettel vorbereitet, ausgedruckt, sondern er hat uns auch ein kleines Gesprächskärtchen schon vorbereitet, damit wir nicht so dumm hier rumsitzen und nur zuhören.
Nur ich habe keine gekriegt.
Aber das ist okay, glaube ich. Alle Fragen beantworten. Alle.
Chris, bei jedem Zettel hast du danach erstmal 10 Minuten Redezeit.
Ah, sehr gut. Da freue ich mich
drauf. So, Johnny fängt an.
Ich habe mich auf diese Folge vorbereitet, habe dazu nochmal den Millanton 81, den wir während Corona-Zeiten aus dem Homeoffice heraus aufgenommen haben, gehört. Schlecht gealtert ist übrigens, dass wir alle Guido Burgstaller mögen und gut finden, dass in Dortmund schlechter Fußball gespielt wird. Wir haben uns sehr intensiv über Hybridrasen ausgetauscht und die Torwartfrage war damals akut. Und jetzt kann Sven sagen, wer denn damals als Torwart ersetzt wurde und durch wen?
Wann war das?
Februar 21.
War im Februar 21.
Das war das Ende von Himmelmann wahrscheinlich.
Oh, sehr gut.
Und da kam Stojanovic.
Ja, und über den haben wir uns sehr intensiv, also nicht intensiv, aber ausgetauscht darüber, wie gut denn ein Torwart sein kann, der noch zu der Zeit frei verfügbar war und worin seine Stärken und Schwächen liegen. Alle in völliger Unkenntnis der Situation. Also jeder hat eingeleitet mit, ich bin ja kein Torwart oder ich habe keine Ahnung. Das fand ich gut. Beim folgenden Durchhören habe ich übrigens auch noch herausgefunden, dass Millanton 35 die erste Folge war, in der Tim aufgetreten ist, als Gast Timbo. Millantor 20, der erste Millanton war, bei dem ich mitgewirkt habe. Übrigens mit dem Titel Hässlichkeit, Hysterie und Dummheit. ich weiß nicht, wie sich das so wieder gespiegelt hat. Und mein Highlight gestern Abend beim Einschlafen im Bett war Millerton 77, Willy Lemke war beim KGB. Die Folge beginnen wir damit, dass Justus und Mike Fangesänge aus Bremen austauschen. Ich kann das jedem nur empfehlen, herzlich nochmal durchzuhören. Kommen wir aber zum Millerton 81 zurück. Paul hat mich nachhaltig beeindruckt mit, ich will nicht sagen Vortrag, das ist ein bisschen viel, aber es ging um so diskriminierende Sprache, beleidigende Sprache, wie sehr das in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist und sowas alles. Und ich habe mir das von Debbie abgeguckt, die in ihrem Podcast immer Begriffe erklären lässt, die für uns zwar eigentlich schon klar sind, aber für alle außen vielleicht nicht, oder Begriffe, die mit verschiedenen Werten gefüllt werden können. Deswegen meine erste Frage an Paul. Ich habe auf meinem Redekärtchen den Begriff Inklusion stehen. Und Inklusion ist in der Mathematik irgendwie noch was ganz Großes, aber wir reden ja über soziale Inklusion, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist denn Inklusion eigentlich?
Das ist auch eine sehr große Frage.
Du hast 2 Stunden
Zeit. Ja, geil. Die nehme ich komplett. Ich glaube, was für mich im Begriff Inklusion wichtig ist, ist, dass ich den eher als ideologischen Begriff verstehe. Das heißt, nicht so sehr als ein Ist-Zustand, sondern eher als ein Ziel, nach dem man sich ausrichten möchte. Und Inklusion definiert man, glaube ich, am besten darüber, dass man die Begriffspaare, die damit immer noch einhergehen, quasi auch einmal kurz erklärt. Inklusion bezieht sich auf die Zusammensetzung von Gesellschaft und es gibt dazu noch Integration, Exklusion und Separation. Angefangen, weil es das Düsterste ist, würde ich mit dem Begriff Separation. Das bedeutet, man hat eine Mehrheitsgesellschaft. Das ist sehr schade, dass wir kein visuelles Medium sind, weil das kann man sehr, sehr schön aufzeichnen. Es gibt dazu ein Schaubild von der Aktion Mensch, was hervorragend ist zum Aufzeichnen, aber sehr, sehr schwierig ist zu erklären. Dieses Schaubild beinhaltet eigentlich quasi, zeigt eine große Blase, in der viele verschiedene kleine Blasen sind und dann verschieden angeordnete andere Blasen. Die kleinen Blasen in dieser großen Blase sind die einzelnen Individuen, die Gesamtblase bildet die Gesellschaft und dann angefangen mit der Separation ist eine weitere Blase, die außerhalb der Gesellschaft relativ weit weg schwebt, weil sie eben nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft ist und quasi abgekapselt von der Mehrheitsgesellschaft zusammengefercht an einem Ort stattfindet. Das wäre die Separation. Dann wäre die Exklusion quasi der einfache Ausschluss, also nicht der gruppenbezogene Ausschluss aus der Mehrheitsgesellschaft. Und dann ist die Integration der Einschluss der vorher Exkludierten. Ich versuche das gleich nochmal in ganz einfachen Worten zu erklären. Ich merke gerade, dass es etwas schwierig ist, dem zu folgen, wenn man es nicht vor sich hat. Ich habe das zum Glück sehr präsent, dieses Bild. Integration bedeutet einfach, dass man eine Gruppe so in die Gesellschaft einbezieht, aber noch im Gruppenkontext belässt. Und Inklusion bedeutet dann letztendlich die Auflösung der Gruppe. Und um das Ganze einfacher irgendwie an einem Beispiel zu beschreiben, Integration, das wird immer, oder das, diesen Begriff benutzt man immer für geflüchtete Menschen. Das bedeutet eigentlich, dass man diese Gruppe, also die Gruppe von Geflüchteten in der Gesellschaft irgendwie ja quasi integriert mit aufnimmt. Der nächste Schritt wäre für mich, oder beziehungsweise nicht der nächste Schritt, aber der Step weiter wäre zu sagen, man akzeptiert als Beispiel geflüchtete Menschen so wie sie sind und die Gesellschaft formt sich darum herum und guckt sich quasi an, wo Stärken und Schwächen der Person sind und versucht, diese auszugleichen. Weil ich glaube, das ist die große Stärke, das große Ziel von Inklusion, dass Inklusion nicht versucht, den Menschen zu verändern, sondern dem Mensch die gesellschaftliche Möglichkeit von Teilhabe zu bieten. Das heißt, dass man die Erwartungen nicht an das Gegenüber stellt, sondern an sich selbst. Ich glaube, ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlicher geworden. Wenn das nicht so verständlich ist, wie ich das denke, weil ich mich damit lange beschäftige, frag mich gerne. Ich versuche das dann noch einfacher runterzubrechen.
Ich habe mich versucht, dem Thema zu nähern aus einer nicht wissenschaftlichen und nicht arbeitsbezogenen Position, weil ich halt damit, für mich war Inklusion, und ich bin deswegen sehr froh, dass du es gesagt hast, immer mit Teilhabe verbunden. Das habe ich mir auch gerade extra nochmal aufgeschrieben, um mich zu fragen, weil wenn man das runterbrechen will. Ich habe auch diese ganze Inklusion- und Exklusionsgeschichte versucht zu begreifen, aber es ist halt manchmal wirklich ein bisschen abstrakt. Und also eigentlich ist es einfach für mich, weil ich habe Inklusion mit Teilhabe gleichgesetzt. Es ist natürlich größer und es ist viel mehr. Für mich war das aber so der Weg, sich da ein bisschen anzunähern und ein bisschen über den Wikipedia-Artikel hinauszuschauen. Aber vielen Dank, dass du Teilhabe gesagt hast. Das heißt, ich habe ein bisschen was verstanden.
Das stimmt auf jeden Fall. Weil ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen und über den Begriff Teilhabe sprechen, aber für mich ist Teilhabe quasi ein erster Schritt zu Inklusion, weil im letzten Schritt von Inklusion soll es ja nicht mehr um Teilhabe gehen, sondern jeder Mensch wird so akzeptiert, wie er oder sie ist, ohne quasi auf das von der Mehrheitsgesellschaft defizitäre Merkmal der Person zu achten. Wie auch immer man dann defizitär definiert.
Kommst du oft in die, in Bredouille ist das falsche Wort, aber musst du das oft erklären oder nehmen die Leute gewisse Dinge als normal an quasi? Also dass du oft gefragt wirst, was ist diese Inklusion einfach? Oder ist das so, dass viele Leute das als, oder dass du das bei vielen als bewusst voraussetzen kannst?
Ich erkläre das immer ganz gerne in visuellen Situationen, weil dann habe ich dieses Schaubild, was ich nicht aufzeichnen muss, auditiv, das geht halt mit Stift einfach leichter. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, da einmal grundsätzlich drüber zu sprechen, weil in den letzten Jahren hat sich das schon verändert. Da wissen einfach viele darüber Bescheid. Und eigentlich ist dieses Schaubild ja erst der Start von der Auseinandersetzung mit dem Begriff. Weil nur weil ich das Schaubild verstanden habe, heißt es nicht, oder bedeutet es gar nicht, dass ich mich dann dementsprechend auch verhalte und dementsprechend versuche, Dinge zu verändern. Also ist erst der erste Einstieg, den mache ich aber tatsächlich, ob ich das voraussetzen kann oder nicht, immer mit den Leuten, mit denen ich darüber spreche, wenn ich dann danach gefragt werde. Ja.
Erlebst du das, dass das Label in Anführungszeichen Inklusion irgendwo draufgeklebt wird, wo es entweder gar nichts mit zu tun hat oder wo du sagen würdest, naja, das ist jetzt aber schon nur für, ich sag mal, einen Marketingzweck drauf?
Ich glaube, so bekannt ist das oder so sehr zieht das noch nicht. Ich habe aber schon das Gefühl, dass man den Begriff Inklusion auch durchaus verschieden füllen kann mit Inhalten. Und da kommt es dann sehr darauf an, wie man den Begriff ausdifferenziert. Ich glaube, das ist das, was dann am Ende spannend wird. Und um dann darauf meine Antwort zu geben, glaube ich, ich darf zum Glück eine Fortbildung zu Diversität und Inklusion im Fußball machen, die mir sehr viel Spaß macht. Und da gab es eine Frage, was unser Ziel für Inklusion bei unseren jeweiligen Clubs wäre. Und ich glaube, mein Ziel ist relativ runtergebrochen, habe ich zwei Ziele. Und das erste wäre, dass ich für den FC St. Pauli und dann eben für alle Kurven eigentlich einen Raum schaffen möchte, in dem alle teilnehmen können oder Teilhabe üben können, ohne Kopfschmerzen zu haben, dahin zu kommen. Was meine ich mit Kopfschmerzen haben, dahin zu kommen? Wir haben mehrere Menschen mit Gehhilfen oder Rollstühlen, die regelmäßig in den Fanladen kommen. Und öfter werde ich dann gefragt, Paul, weißt du eigentlich, ob der Fahrstuhl in der Feldstraße funktioniert? Das habe ich mir angewöhnt, wenn ich dann mal da bin, zu gucken, weil, keine Ahnung, ich benutze den nicht. Und das ist ein Kopfschmerz, den ich überhaupt nicht, also den nehme ich wahr, wenn er mir erklärt wird, aber ich habe den halt nicht auf dem Zettel. Und ich glaube, dieser Kopfschmerz nimmt so viel Raum ein, also du musst einfach an viel, viel mehr denken, wenn du von der Mehrheitsgesellschaft exkludiert wirst, als die Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, wenn du in einen Raum kommst, um Dinge auszudiskutieren, hast du gar nicht die Chance, mit derselben Energie da reinzugehen, wie jemand, der irgendwie eben nicht exkludiert wird, weil du an ganz viele andere Dinge denken musst, die, ich würde sagen, unser Vorsänger in der Südkurve Mitte nicht so sehr bedenken muss, weil über die meisten Hürden geht er halt locker weg. So. Und die zwei, ich habe gesagt, ich habe zwei Punkte. Das war erst der erste, diesen Raum zu öffnen für eben alle Menschen. Und der zweite banale, oder das zweite banale Ziel, was ich hätte, wäre irgendwann in Menschen, die von Exklusion betroffen sind und eigentlich sich immer bei mir, bei uns melden müssen, weil sie irgendwelche Sachen mit uns absprechen müssen, weil sie irgendwelche Dinge von uns wissen wollen. Oder sie müssen sich nicht bei uns melden, aber sie melden sich bei uns, weil sie Dinge von uns wissen müssen, wie zum Beispiel, wo sind die Parkplätze, wie kriege ich Parkschein und so. Das wäre mein großer nächster oder großes nächstes Ziel, dass irgendwann ich in jemanden reinstolper und denke, ah, du bist auch hier, geil, dich hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Und gerade ist es so, dass ich die meisten Leute, und dann sage ich sehr bewusst, leider auf dem Zettel habe, weil ich natürlich am liebsten wollen würde, dass jeder einfach so dahin kommt, ohne sich irgendwie Gedanken machen zu müssen.
Ich bin, wie beim letzten Mal auch, sind so Dinge, die für einen selbst normal sind oder normal geworden sind, erscheinen halt unter einem komplett anderen Blickwinkel, wie du sagst, Fahrstuhl, ne? Also klar, ich benutze ihn nicht, deswegen ist er mir egal, dass andere Menschen darauf angewiesen sind, daran denkt man halt so lange nicht, bis man jemanden kennt, der es muss oder der darauf angewiesen ist. Und solche Menschen nicht nur sichtbar zu machen, sondern das Problem von vornherein zu nehmen, damit sie so teilhaben können, wie alle anderen auch, das finde ich ein durchaus, ist ja sehr nicht mal ein hehres Ziel, das sollte ja eigentlich Normalität sein. So. Also wie beim letzten Mal bin ich jetzt schon begeistert vom Gespräch. Vielen Dank.
Ehrlicherweise fällt mir da ein lustiges Beispiel ein, weil wir, du kennst es, wenn wir organisieren Auswärtsfahrten und das machen wir sehr gerne mit dem Zug. Das ist nicht das Beste, also wahrscheinlich nicht das Inklusivste, was man anbieten kann, aber auf dem Markt würde ich sagen, aktuell das, was es uns am leichtesten macht, Menschen beispielsweise im Rollstuhl mitzunehmen, weil Busunternehmen, das ist sehr, sehr schwierig, da irgendein Unternehmen zu finden, die rollstuhlgerechte Busse anbieten. Egal, anderes Thema, darin würde ich mich jetzt verlieren. Den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, auch die Abfahrtszeiten kennst du. Die Abfahrtszeiten sind meistens um 6 Uhr oder um 5.55 Uhr ab Altona.
Ja.
Und zurück kommt man meistens nicht vor 11. Und jetzt ist es aber so, ihr wisst das alle, das nehme ich mal vorausgesetzt an, es gibt ja Einstiegshilfen bei der Deutschen Bahn. In Altona beginnt der Service ab 6 und endet um 11.
Oh, guck mal, das wusste ich überhaupt nicht.
Das ist jetzt ärgerlich, wenn du aber auswärts fährst.
Krass.
Und halt vor 6 los musst und erst nach 6 wieder zurück bist. Was ich da sagen muss, da ein großes Kompliment an unsere Mitreisenden oder an die Leute, die bei uns das Angebot nutzen. Die helfen nicht nur beim Ein- und Aussteigen, aber auch die Personen im Rollstuhl, die wir ab und zu mitnehmen, die sind da auch so, also die sind da so aufgestellt, dass sie das mit sich machen lassen. Das muss man auch wollen und da ein großes Kompliment an alle, die das ertragen, weil das ist schon anstrengend auch.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist super, dass die Fanszene das schafft, quasi diese Schwächen der Gesellschaft auszumerzen. Sollte natürlich nicht so sein. Und vor allem sind ja nicht alle Fans oder alle beeinträchtigten Leute, gehbeeinträchtigten Leute zum Beispiel, an deinem Beispiel, die Einstiegshilfe brauchen Fußballfans und in Gruppen unterwegs, sondern stehen da vielleicht auch mal alleine. Ne? Und von daher kann das nicht der Anspruch sein.
Nee, genau. Und das ist aber der eine Punkt. Also die Punkte gibt es halt wahnsinnig oft.
Also mir ist auf jeden Fall, wo du das sagst, mir ist es aufgefallen, dass sich da einiges richtig getan hat in den letzten Jahren. Also dass ihr eben auch aktiv, wenn ihr die Fahrten bewerbt auf der Homepage oder in anderen sozialen Medien, die es ja mittlerweile auch schon gibt, dass ihr da aktiv drauf eingeht, dass ihr auch in den Anmeldeformularen sagt, wenn ihr Unterstützung braucht, sprecht uns gerne nochmal extra an, dass ihr das aktiv anspricht. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, die nach außen ganz stark auffällt.
Das ist großartig. Genau, für uns geht es darum, einfach abzufragen. Die meisten Anfragen können wir irgendwie ein bisschen dribbeln. Das ist dann aber eher Kreativität auf beiden Seiten geschuldet, als dass es da eine adäquate Lösung immer für gibt. Aber die meisten Anfragen, weil dieselben Leute mit uns mitfahren, dafür haben wir jetzt mittlerweile so ein paar Wege gefunden, die jetzt nicht super sind, aber gangbar.
Ja, Also es ist auf jeden Fall Bewegung drin in die positive Richtung. Das fällt voll auf. Ein großes Kompliment, das ist echt super.
Gebe ich den Hören weiter, der hat das geschrieben.
Okay. So ganz grundsätzlich, ich finde auch, kann mich Johnny nur anschließen, du hast es fantastisch eingeführt, du hast uns fantastisch eingeführt in den Begriff Inklusion. Also mir ist das sehr anschaulich geworden tatsächlich. Ich habe in 5 Minuten oder wie lange dein Beitrag dazu war, sehr, sehr viel gelernt schon. Jetzt ist es aber so, deine offizielle Stellenbezeichnung ist immer noch Behinderten-Fanbeauftragter oder Fanbeauftragter für Menschen mit Behinderung. Ich weiß nicht, wie ist der aktuelle Titel?
Also bei St. Pauli sagen wir Fanbeauftragter für Menschen mit Behinderung, einfach weil der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Behinderung, aber auch das ist Definitionssache und da kannst du 4 Leute fragen und hast 5 Antworten dazu. Ich finde es so rum aber besser, weil du da eben den Menschen in den Vordergrund stellst und ihn nicht über seine Behinderung definierst.
Aber bezogen auf das, was du zum Thema Inklusion gesagt hast, bist du nicht eigentlich eher ein Inklusionsbeauftragter oder sind wir an diesem Punkt noch nicht?
Ich glaube, faktisch bin ich das sogar auch. Also faktisch bin ich da, glaube ich, auch benannt zu oder da bin ich zu benannt. Auch da werde ich jetzt ein bisschen technisch, im deutschen Raum ist das so definiert. Also der deutsche Raum spricht, wenn er über Inklusion spricht, ganz mehrheitlich immer über Menschen mit Behinderung. Wenn du in den internationalen Raum guckst, wird da eben dann größer auf eben Menschen, die von Exklusion betroffen sind, über die nachgedacht oder über diese Menschengruppen nachgedacht. Ich finde diesen internationalen Ansatz auch smarter oder einfach schlauer, weil du in dem Überkommen von Hürden kannst du ganz, ganz viele Symbiosen finden und kannst ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig wegräumen, indem du vielleicht noch einen kleinen Schlenker machst, was für eine andere betroffene Gruppe aber ein Riesenaufwand wäre. Und deshalb finde ich das tatsächlich, glaube ich, für mich besser, wenn man das im Gesamt- und im ganzheitlichen Ansatz denkt.
Ja. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, welche Gruppen du damit meinst, die jetzt in dieser, ich sag mal, deutschen Definition nicht gemeint sind?
Also
nicht berücksichtigt werden?
Genau, Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel sind da nicht mit gemeint, aber auch weibliche gelesene Personen, Menschen mit anderer sexueller Orientierung und eigentlich ist der deutsche Begriff nur auf den Menschen mit Behinderung zugeschnitten und genau, exkludiert tut die deutsche Mehrheitsgesellschaft, aber eigentlich sehr souverän alle, die nicht weiß, deutsch, männlich und heterosexuell sind. Deshalb gibt es da ordentlich Gruppen, von denen ich bestimmt auch 57 vergessen habe, die auch noch von der deutschen Mehrheitsgesellschaft exkludiert werden.
Das heißt, du hast gesagt, im Ausland gibt es zum Teil ein besseres Bewusstsein für dieses Thema. Offensichtlich in der Ausgestaltung deiner Rolle hat sich das Bewusstsein auch verändert oder zumindest du hast diese Veränderung reingebracht oder du gehst den Weg, wie du gesagt hast, du bist auch noch nicht am Ende, aber vielleicht kannst du auch nochmal beschreiben, wie sich tatsächlich auch die Empfindung oder die Wahrnehmung deiner Rolle hier im Verein, wie sich deine Rolle im Verein gewandelt hat in den letzten Jahren, in welche Richtung Bewegung da ist.
Also ich glaube, ich würde anfangen damit, dass ich sagen würde, ich bin, glaube ich, falsch eingestiegen, weil ich zu Beginn relativ viel über diese ganze Definition, Theorie, wo will ich eigentlich mit dem FC St. Pauli hin, mit dem Begriff Inklusion, darüber habe ich viel gesprochen und viel nachgedacht, was dabei nicht runtergefallen ist, aber weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, waren aber so klassische Barrieren, die einfach hätten in der Zeit schon weggeräumt werden können und das nervt mich jetzt im Nachgang, ganz viele Dinge, hätte ich früher auf den Weg bringen können. Ich glaube aber, dass ich einfach ein bisschen Zeit brauchte, um mich zu orientieren, um so ein bisschen mit der Situation zurechtzukommen. Und jetzt würde ich sagen, schaffe ich es, drüber nachzudenken, diesen Begriff weiterzuentwickeln und gleichzeitig in der Praxis Barrieren zu beseitigen. Zum Beispiel, als größtes Beispiel, die Rolli-Tribüne hat jetzt einen rutschfesten Belag und gerade in dieser Jahreszeit, ich war da vorhin mit einer Besuchergruppe aus dem Fanladen, man fällt da nicht direkt aufs Maul, wenn man darüber geht. Das ist ein großer Gewinn, weil natürlich, wenn du mit deinen Schuhen ausrutschst, hast du auch keinen Griff mit deinen Reifen und dann ist ein Hochkommen bei einer zu steilen Steigung quasi unmöglich.
Das war ein Thema, glaube ich, schon zu meiner Zeit. Also ich bin über 2 Jahre raus im Fanladen. Das scheint ja eine schwere Geburt gewesen zu sein, ne?
Ich glaube, das war es am Ende ja mittlerweile oder beziehungsweise das war es, weil die Strukturen im Verein noch nicht so etabliert gewesen sind. Also man hat jetzt mit Franzi aus der Strategieveränderung Nachhaltigkeit. Ich gucke nach rechts, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Begriff so.
Keine Ahnung, weißt du
okay,
trotzdem besser
als ich. Bin ich mir sicher, es ist Strategieveränderung Nachhaltigkeit. Der dann geschaffenen Position von Raik, der, ich glaube, relativ, das weißt du besser als ich, zeitnah mit mir angefangen hat. Ich glaube, da waren alle noch in der Findungsphase. Und jetzt hat die Position von Raik Antje übernommen. Und jetzt, es haben sich in den letzten 2 Jahren einfach Strukturen entwickelt, ein vertrauensvolles Verhältnis, ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten zwischen Strategieveränderung, Nachhaltigkeit, also Franzi und mir, aber auch großen Teilen der Fanszene. Das heißt, man kann jetzt, oder ich habe jetzt das Gefühl, dass, und wenn es nicht so ist, bitte kontaktiert mich einfach, dass man mit mir über Dinge reden kann, einfach, und wir dann gemeinsam Lösungen erarbeiten, weil auch das ist, glaube ich, bei dem Begriff Inklusion wichtig. Also Inklusion ist nicht damit geschafft, dass es jetzt beim FC St. Pauli 3, 4, 5 oder 17 Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Inklusion ist was bei allen individuell anfängt und zwar nicht bei den Leuten, die exkludiert werden, sondern bei den Leuten, die Teil der Mehrheitsgesellschaft sind. Und ich glaube, das ist muss noch präsenter werden bei einfach allen, dass der halbe Schritt, den du mehr gehst, für viele Leute einfach wahnsinnig viel bedeutet, weil du damit Türen öffnen kannst, die sonst geschlossen bleiben. Habe ich deine Frage
beantwortet? Du hast meine Frage beantwortet, beeindruckend und allumfassend beantwortet. Danke. Ja, also ja,
hast
recht.
Hast du auch schon deinen ersten Redezettel abgehakt?
Den habe ich jetzt abgehakt.
Sehr schön. Ich habe meinen auch schon fertig. Mike, möchtest du?
Aber zu dem Redezettel würde ich gerne nochmal so die technische Seite ergänzen oder beantwortet haben, weil jetzt haben wir gesagt, wie sich diese Wahrnehmung des Begriffs verändert hat und dass da vieles auf den Weg gebracht wurde. Wie hat sich das denn technisch verändert? Also du hattest damals, ich weiß nicht, wir haben vorhin schon gerätselt, irgendwie eine 10-Stunden-Stelle. Inzwischen bist du auf einer vollen Stelle?
Genau, also ich habe eine volle Stelle im Fanladen, die aber noch ein paar andere Dinge umfasst. Und ich hoffe, Stefan hört das und schreibt es unten in die Kommentare. Ich glaube, ich habe 20 oder 25 Stunden BFB-Stelle jetzt. Stefan muss das bitte in die Kommentare schreiben. Genau, und das ermöglicht mir einfach tatsächlich zum einen diese Fortbildung, die ich jetzt mache, zum anderen aber auch einfach Zeit, mich mit Themen anders zu beschäftigen, mich anders mit Leuten zu treffen, genau. Und gleichzeitig aber trotzdem noch Teil des aktiven oder des klassischen Fanbeauftragten oder Fanladenteams zu sein und an ganz vielen Meetings teilzunehmen. Und ich weiß nicht, ob ich da, das weißt du besser, Johnny, ob ich es damals schon gesagt habe. Ich glaube, das, was den Fanladen und die Position Fanbeauftragten für Menschen mit Behinderung im Fanladen so stark macht, ist, dass wir an den meisten Tischen einfach zusammensitzen und in den meisten Runden zusammensitzen und die meisten Leute deshalb schon über Inklusion nachdenken, weil ich mit im Raum sitze. Und das liegt einfach daran, dass vorher meine Stelle, glaube ich, einfach nicht so präsent war und jetzt durch mich präsent ist und viele Leute mich mit meiner Stelle verknüpfen und deshalb öfter mal drüber nachdenken, ach krass, ich muss ja noch über Inklusion nachdenken. Und wenn sie das nicht tun, dann schubse ich kurz und unterbreche sie und frage sie, wie sie zur Inklusion stehen.
Ja, das ist eine fantastische Entwicklung. Das ist auch tatsächlich eine rasante Entwicklung. Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her. Ich würde jetzt mal sagen, dass das vielleicht 6, 7 Jahre her ist, dass wir im Fanladen saßen und die Arbeit mit den Fans oder mit Behinderung tatsächlich überhaupt nicht am Fanladen angedockt war. Ehrenamtlich betrieben wurde und das ist einfach noch nicht lange her, ne? Also das war irgendwie heute unbegreiflich, so wie das jetzt ausgefüllt ist, plausibel, richtig, wichtig. Und aber Wahnsinn, dass es so lange gedauert hat, dass man auf die Idee kam zu sagen, naja, für alle Fans rund um den FC St. Pauli sollte der Fanladen die erste Anlaufstelle sein. Ne?
Und ja, absolut. Also ich will euch da jetzt nicht kritisieren, die ihr alle damals da saßt.
Doch, das kannst du ruhig schon machen.
Finde ich auch gut.
Wir fangen an, Stefan Schatz.
Bin ja mittlerweile entlassen worden.
Ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine richtige Idee, das zusammenzudenken und damit, also großes Kompliment an alle meine Vorgänger, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Da war der Gedanke aber noch einfach ein anderer. Und der Gedanke jetzt spiegelt sich wieder darin, dass wir zwei Menschen eben mit Gehhilfe haben oder mit im Rollstuhl oder mit Gehhilfe haben, die regelmäßig bei uns im Fanladen sind. Das, auch da korrigiere mich gerne, war vor 5 Jahren einfach, glaube ich, nicht so Usus. Das heißt aber auch, dass diese zwei Leute einfach wahnsinnig bekannte Gesichter sind mittlerweile und mittlerweile auch nicht mehr so scheu sind, irgendwen, der reinkommt, sich zu schnappen und zu sagen, ey, du, was hält deine Gruppe da und davon? Und ich glaube, das tut allen in dieser Fanszene sehr, sehr gut, sich eben mit einer anderen Perspektive mal zu beschäftigen.
Ich werde da immer mit der Nase drauf gestoßen, wenn ich mal im Fanladenbüro bin, weil da hängt dieser eine Zettel, ich sinngemäß, Veranstaltung, Fragezeichen, ist sie barrierefrei? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, etwas, was ihr in eurer regelmäßigen Arbeit durch dich wahrscheinlich oder durch deine Jobbeschreibung sehr viel mehr verinnerlicht habt oder überhaupt jetzt einfach immer auf dem Zettel habt. Und das greift ja auch an das, was Sven schon sagte, an, dass es jetzt eben bei jeder Auswärtsfahrt dabei steht. Sprecht uns an, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt.
Ja, und also klar, wir haben das in unserem Büro auf einen Zettel geschrieben und trotzdem, und auch das wieder rückgreifend auf den Begriff Inklusion, alle müssen noch lernen aus meinem Büro, inklusive mir. Wir vergessen das ab und zu. Das ist nie böser Welle. Das ist einfach dem Alltag geschuldet. Wir freuen uns immer dann über nett gemeinte Hinweise mit, ey, sag mal, wie ist das eigentlich? Das ist wahnsinnig wichtig für uns, weil der Begriff einfach ja, mit Leben gefüllt werden muss und absolut nicht an mir hängt, sondern an auch einem Kollegium, was oder in dem alle sich damit beschäftigen und alle Gedanken dazu haben und ich weit weg davon bin, alleine damit zu sein, sondern es ist regelmäßig Thema, wie das in unserer Arbeit stattfindet. Und da bin ich eben nicht der Clown, der alleine vorne tanzt, sondern es ist was, was wir als Team begreifen. Und das ist ziemlich, also das hat sich halt geändert mit meinem Vollzeiteinsteigen im Fanladen, weil ich einfach präsenter sein kann, weil ich halt Vollzeit da arbeite und nicht nur 10 Stunden und irgendwie mal in meiner damals noch Mittagspause hektisch reingerannt bin, weil ich irgendwas organisieren musste. Das, ja, auch das ist eine Entwicklung, die, bei der wir aber lange noch nicht am Ende sind.
Auch da nochmal die technische Frage. Ist das denn bei allen Vereinen so, dass es so eine Stelle gibt? Wenn ja, bis in welche Liga?
Ich glaube, ehrenamtlich gibt es diese Stelle oder gibt es Menschen, die sich um andere Menschen mit Behinderung kümmern, überall. Wie professionell die aufhängen werden, bis in welcher Liga, kann ich dir gar nicht sagen. Also in der ersten und zweiten Liga weiß ich sicher, dass es jeweils immer benannte Ansprechpartner gibt. In der dritten Liga mittlerweile, glaube ich, auch. Und genau, die Ausformulierung ist aber relativ den Clubs überlassen. Und das ist dann wir müssen einen benennen, also nehmen wir den Onkel aus dem Ticketing, hin zu Leuten, die da wirklich für brennen. Und dafür gibt es zum Glück wahnsinnig viele. Und da habe ich als allerliebstes Beispiel, weil ich mit ihr regelmäßig auf Hagen fahre und sie auch aus dieser Stadt kommt, Fanny von unserem Nachbarverein, die eine wahnsinnig großartige Arbeit macht seit 10 Jahren da. Und ich gucke immer rüber und denke, ach krass, ey, das ist Wahnsinn. Und auch die ist noch nicht am Ende. Die hat auch noch einen Zettel, der von hier bis nach Meppen geht, von Dingen, die sie noch umsetzen möchte, die sie machen möchte. Und ich glaube, solche Leute gibt es mehr und mehr, die das einfach versuchen wollen, auf ein anderes Level zu heben oder beziehungsweise ja, einfach die Barrieren weitgehend zur Seite zu räumen.
Und dann der letzte technische Blick auf den Verein. Da gibt es jetzt, hast du schon erzählt, mit Antje eine Person, die Inklusionsbeauftragte, glaube ich, offiziell als Titel hat. Vielleicht auch ein bisschen also anders, aber ich, landläufig.
Das Problem mit mir, Titeln, Zahlen oder Namen, ist, dass ich immer knapp dran vorbeischrappe. Das heißt, ich würde mich da jetzt ungern aus dem Fenster lehnen und sagen, sie macht das und das beruflich. Genau, aber thematisch weiß ich, dass sie sich um Inklusion kümmert und das reicht mir schon, um sie absolut regelmäßig mit Dingen zu nerven.
Und außer ihr gibt es noch mehr Personen, die in dem Bereich dann tätig sind?
Ja, mit Franzi Altenrath, die Chefin von Strategieveränderung Nachhaltigkeit. Und ich glaube, auch das zeigt, wie wichtig das mittlerweile im Verein ist. Man hat, oder wir haben aber auch noch Sven Brooks, unseren Sicherheitsbeauftragten, den ich auch in gewohnter Regelmäßigkeit mit irgendwas nerve und sage, Sven, ich will das und das. Sven, das und das muss auch noch. Und das müssen wir auch noch. Und Sven kriegt das dann immer irgendwie umgesetzt. Das ist auch beeindruckend. Und er hat mich noch nicht angeschrien.
Glückwunsch. Ja, ich wollte gerade sagen, also, da wirst du schon für weniger.
Okay, so, und dann gab es, als wir die letzte Sendung hatten, das große Thema Dialog barrierefrei. Den gibt es so nicht mehr. Den wolltest du damals aufs nächste Level bringen. Jetzt ist er nicht mehr da. Stattdessen?
Nee, genau, den gibt es nicht mehr. Stattdessen haben wir uns überlegt, auch das ist nicht meine alleinige Idee gewesen, haben wir uns überlegt, dass wir für eine stringentere Bearbeitung von Themen einfach ein anderes Format finden müssen. Das haben wir mit dem Inklusionsbeirat, und nervt mich ein bisschen, dass ich damit hier sitze, weil eigentlich war das nur ein Arbeitstitel. Und bis jetzt ist aber noch keiner mit einer besseren Idee auf mich zugekommen. Genau, deshalb heißt es jetzt Inklusionsbeirat. Den haben wir dann gegründet aus dem Fanladen heraus. Auch der ist bestimmt noch nicht vollständig. Wir haben versucht, diverse Leute abzubilden. Also unter anderem die braun-weiße Vielfalt, die weiß-braunen Kaffeetrinker, also die braun-weiße Vielfalt mehrheitlich im Rolli-Bereich vertreten, aber auch auf anderen Tribünen. Und die weißbraunen Kaffeetrinker, also die, wie sagt man am besten? Ich glaube, suchtpräventive Gruppe oder beziehungsweise die Gruppe die bei St. Pauli, die sich mit Suchtprävention beschäftigt. Dann haben wir mit St. Depri die Gruppe, die sich um Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen kümmern. Wir wollen jetzt aber auch den AK Awareness dazu einladen, weil wir auch das Gefühl haben, im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtung des Begriffs dürfen die eigentlich auch nicht fehlen. Genau, dann haben wir dazu, oder was heißt dazu, dann haben wir noch eingeladen den Deaf-Fanclub St. Pauli. Dafür buchen wir uns immer zwei Dolmetscherinnen. Auch da, muss ich sagen, müssen wir noch lernen, weil dieser Beirat, die Beiratssitzung relativ oft damit oder davon gezeichnet sind, dass man sich gegenseitig unterbricht. Das ist natürlich gar nicht so geil, wenn man das irgendwie übersetzen muss. Das habe ich mir aber schon auf meinen geistigen Zettel und jetzt, wo ich es hier ausgesprochen habe, steht es auch öffentlich auf meinem geistigen Zettel, das nochmal in die Anfangsmoderation mit aufzunehmen. Genau, und dann haben wir jeweils noch eine Person aus dem Rolli-Bereich, der eben nicht zur braun-weißen Vielfalt rum. Ah, verdammt, ich bin weiß-braun Kaffeetrinker, braun-weiße Vielfalt, viel Farbkombinationen.
Genau. Braun, braun, weiß.
Genau.
Unübersichtlich also, hier.
Genau. Aha. Sie haben diese zwei Farben zusammen. Genau. Und wir haben dann eben noch eine Person, die, ich glaube, alles fährt im Rollstuhl. Genau, weil wir die Perspektive eben auch interessant fanden. Ah, und scheiße, ich habe den Hörplatz vergessen. Das tut mir leid. Da haben wir den sehr, sehr schönen Namen, die Seesterne. Doppeldeutig. Erstmal wegen dem Wortwitz und dann können Seesterne tatsächlich auch nicht sehen. Deshalb ist es doppelt witzig. Genau, und die haben wir auch noch aufgenommen als auch regelmäßige Aussichtsfahrerin aus dem Hörplatzbereich. Dann haben wir Serdar vom Blindenfußball, der konnte beim letzten Mal nicht dabei sein, den haben wir hoffentlich auch eingeladen. Also wenn nicht, dann hiermit offiziell. Der soll sich nochmal melden, wenn er das nicht gekriegt hat und dann auch da gerne bei uns melden. Dann haben wir noch eine Person, die mit nicht sichtbarer Behinderung auch in diesem Gremium sitzt. Und ich habe bestimmt irgendwie noch vergessen.
Der Verein?
Der Verein, den laden wir dazu. Also den laden wir zu bestimmten Themen einfach dann Fachexpertise dazu ein. Beim letzten Mal saß jetzt Franziska Altenrath mit dabei, weil wir aus dem allerersten Gremium, also der Transparenz halber, es klingt jetzt so, als würden wir es schon ewig machen, aber wir haben erst zwei Sitzungen gehabt. In der ersten Sitzung haben wir uns ganz, ganz viele Dinge auf den Zettel geschrieben, also mein Kollege Julian und ich, von Dingen, die nicht so gut laufen. Die haben wir zum zweiten Beirat erfreulicherweise zum größten Teil irgendwie abgearbeitet gekriegt, weil auch das ist was, was man feststellt oder was ich festgestellt habe, für Menschen, die von diesen Barrieren betroffen sind, sind diese Barrieren halt offensichtlich, weil es Barrieren sind, mit einer großen Hürde oder einem großen Aufwand verbunden. Wenn man da aber mit der Haustechnik drüber spricht, die sagt dann, ach krass, ja, das können wir auch einfach so machen. Das ist ja gar kein Problem. Und dann hat man was beiseite geschafft, von dem die Haustechnik nicht wusste, dass es ein Problem ist und was für andere Menschen aber eine große Hürde ist. Und das ist dann immer sehr, sehr erfreulich, wenn man Dinge mit so zwei Telefonaten und einer E-Mail beiseite geschafft hat. So haben wir das dann mit vielen Themen, die wir aus dem ersten Beirat mitgekriegt haben, eben geschafft. Und dann haben wir eben aber der Vollständigkeit halber dazu Franzi und Antje eingeladen, damit die, weil das meiste regelt dann auch der Verein, ich bin da ja nur Zuträger sozusagen, damit die das vorstellen können. Und Sven Brooks war auch da, genau, um das Gremium kennenzulernen. Ich glaube, Sven wird öfter mal mit Einladungen von uns genervt dazu, aber und auch Franzi und Antje werden wahrscheinlich regelmäßiger eingeladen, aber auch das Ticketing werden wir irgendwann mal einladen. Und ja, diverse andere Gruppen auch aus dem Verein.
Und wie ist da eure Planung jetzt für die Zukunft, was so die Regelmäßigkeit von Treffen anbelangt? Ist es eher situationsgebunden oder soll es quasi turnusmäßige Treffen installiert werden?
Wir wollen auf jeden Fall turnusmäßige Treffen, weil also der große Traum ist natürlich, dass wir irgendwann alle Barrieren um den FC St. Pauli weggeräumt haben und das hier alles super läuft. Auch da bin ich nicht blauäugig, das dauert noch ein bisschen länger. Genau, und dann geht es ja aber eigentlich darum, zu gucken, wie man Inklusion am Ende vorantreibt. Und dafür ist so ein Gremium, glaube ich, trotzdem gut, auch wenn sie über keine Barrieren mehr sprechen können, aber einfach aus ihrer Lebensrealität erzählen. Und auch für uns als in unserer Arbeit im Fanladen ist das wahnsinnig wichtig, so ein Gremium zu haben, das uns mal Bälle an den Kopf werfen kann und sagen kann, das und das wäre noch eine geile Idee. Ich habe übrigens noch Janos von den Blindenfußballern vergessen, die mittlerweile, ich hoffe, das darf ich sagen, ich sage das jetzt einfach, die mittlerweile das Spielgeschehen von der Südkurve mitverfolgt über die Radiogeräte, die es in diesem Verein gibt und über diesen lokalen Radiosender. Das heißt, wir versuchen möglichst breit aufgestellt zu sein und viele Exklusionsgründe aus mehreren Perspektiven betrachten zu können, weil auch ja, der eine oder Exklusion kann von verschiedenen Personen verschieden wahrgenommen werden, deshalb wollen wir uns einen möglichst breiten Einfluss nehmen. Und genau, da du fragst nach Regelmäßigkeit, genau, die Regelmäßigkeit gibt's. Wir treffen uns jetzt das nächste Mal, ich glaube Anfang oder Mitte Januar, genau, und dann treffen wir uns zum nächsten Mal, wann das Gremium zum nächsten Mal Zeit hat. Wir versuchen jetzt aber 6 Wochen.
Okay.
Oder 2 Monate, ich bin unsicher. Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall regelmäßig, aber nicht monatlich. Das kann ich sagen.
Sehr gut. So, dann haben wir die erste Stunde rum, 3 Folgen noch. Und bevor es soweit ist, machen wir jetzt aber eine kurze Sauerstoffpause. Bis gleich.
Ich hätte kurz Angst, du sagst Saunapause.
Wir sind
So, da sind wir wieder. Zweiter Teil. Wir haben uns alle neu verstärkt mit Getränken, waren einmal Pipi machen, haben eine kurze Raucherpause für zumindest eine Person in diesem Raum gemacht.
Johnny.
Sorry.
Johnny war es nicht. Und der darf jetzt aber Ding-Dong Werbung unseren Biersponsor Kehrwieder Kreativbrauerei ins Boot holen.
Ja, wir werden ja immer fleißig beliefert und auch wenn man das dem mangelnden Lallen vielleicht nicht direkt entnimmt, konsumieren wir auch während dieser Sendung alkoholfrei und alkoholhaltige Getränke. Und aktuell in meiner Hand befindet sich das Cayman Imperial Coconut Porter. Cayman wie die Insel, ihr kennt sie alle vom Steuerparadies. Und mir obliegt es jetzt, euch vorzulesen, was auf dem Etikett steht. An manchen Tagen sehen wir uns ein wenig nach unserem Heimathafen auf den Cayman Islands. Tropische Temperaturen, Kokospalmen im Garten und die unbeschwerte Zeit an atemberaubenden Sandstränden. Unser Imperial Coconut Porter zaubert ein wenig Karibik ins Glas. Ein Seelenstreichler für Wohlfühlmomente bei norddeutschem Schiedwetter. Das schmeckt wie Vollmilchschokolade, bisschen nach Kokos, weil auch Kokosflocken mit drin sind, Haselnuss und Toffee. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, das im Laden zu kaufen und das in der Flasche habt, trinkt das bitte nicht aus der Flasche, sondern nehmt euch dafür ein bauchiges Glas, wie zum Beispiel ein Cognac-Schwenker. Dann könnt ihr nämlich eure Nase mit reinstecken und alle Aromen mit rausnehmen. Ist ein sehr dunkles Bier, nicht so bitter. Wir sagen ja jetzt bitter und nicht mehr herb, da habe ich früher die Leute mal gescholten für. Nicht so bitter, ein bisschen fruchtig und eine leichte Malznote. Gönnt euch das, hat auch 9,5 Umdrehungen, schmeckt man aber nicht raus. Cayman Imperial Coconut Porter.
Bei 9,5 Umdrehungen müssen wir aber auch wieder ganz dringend auf den Unterschied zwischen Genusstrinken und Wirkungstrinken hinweisen.
Das ist der ich wollte gerade sagen, Dittmarscher Gedächtnisgruß, der Wilko Steinhagen Gedächtnisgruß. Okay. Ja, immer nur zum Probieren.
Ding-Dong-Werbung Ende. Gut.
Darf ich zum Thema passend noch einmal kurz den Öffner haben, bitte?
Sehr gerne.
Während dieser ganzen, wir machen Pause, wir überlegen, wie das geht und so, habe ich natürlich vergessen, mein Getränk aufzumachen.
Johnny.
So, damit widmen wir uns aber wieder dem eigentlichen Thema der Sendung. Ich glaube, Sven ist dran.
Ja, genau. Wir haben jetzt ganz viel schon gehört und gelernt über Inklusion und vor allem stellen wir fest, wir sind schon ganz viele Schritte gegangen und Inklusion ist halt eben nicht nur das Thema Rollifahrer. Trotzdem sind RollifahrerInnen natürlich im Stadion immer extrem sichtbar, wenn halt auch viel zu wenige von ihnen. Paul, wir haben viel zu wenig Rolliplätze hier am Müller-Tor. Warum ist das so?
Ich glaube, also ich würde jetzt mal einsteigen mit einer philosophischen Antwort. Ich habe da lange drüber nachgedacht. In meinem Verständnis, als das Stadion geplant war und auch da, ich komme wieder zu meinem Thema Zahlen, Namen und so, das kann ich mir alles nicht merken, da war es gesellschaftlich eher ein, Menschen im Rollstuhl sollen auch ein, zweimal zum Fußball gehen. So, aber dass ein Mensch im Rollstuhl, und dabei bleibe ich jetzt einfach, natürlich Fußballfan sein kann, wie alle anderen auch, oder eben nicht Fußballfan sein kann und also nicht nur einmal im Monat zum Fußball möchte, sondern am liebsten halt jedes Heim- und jedes Auswärtsspiel besuchen möchte, das war gesellschaftlich, glaube ich, noch nicht so relevant, beziehungsweise die Stimme von Menschen mit Behinderung, und auch das muss man sagen, da gibt es zum Glück jetzt größere Lobbys und größere Reichweiten, das war noch nicht so präsent, dass man eben Rollifahrerinnen als Beispiel mitdenken muss, und dazu sind wir dazu gekommen, dass wir vor unserer Haupttribüne Holz Bretter genagelt haben, sage ich jetzt mal despektierlich, und da unsere Rollifahrerinnen sitzen, gemeinsam mit den Gästen.
Zur Ehrenrettung des FC St. Pauli muss man ja sagen, der FC St. Pauli ist nicht der einzige Verein in der ersten und zweiten Bundesliga, wo es eindeutig zu wenig Rolliplätze gibt, und vor allem nicht nur eindeutig zu wenig Rolliplätze, weil wir das so im Gefühl haben, sondern es gibt dafür auch gesetzliche Regelungen. Ne? Also es gibt in Deutschland ich habe mich im Vorfeld damit ein bisschen auseinandergesetzt, es gibt in Deutschland eine Versammlungsstättenverordnung, die für Stadien über 5000 ZuschauerInnenplätze vorschreibt, dass 0,5% der Plätze für RollifahrerInnen zur Verfügung gestellt werden müssen oder müssten, das ist die Frage. wahrscheinlich müssen, oder?
Ich wäre jetzt bei müssen. Ich glaube, müssten ist in so einem Gesetzestext schwierig.
Ja, genau. Und da kommen wir dahin. Wenn ich das mit meinen Rechenkünsten irgendwie richtig hinbekommen habe, dann haben wir hier mindestens 50%, über 50% zu wenig Plätze. Wir haben 68 nämlich hier am Millerntor, wovon 10%, wie bei den anderen Plätzen, an die Gästefans gehen. Danke, Mike hat mir das gerade nochmal auf seinem Calculator präsentiert, dass wir 147,73, also bummelig 148 Plätze hier zur Verfügung stellen müssten. Aber wie gesagt, wir sind nicht die Einzigen. Und es ist auch festzustellen, dass tatsächlich bei Stadionneubauten, die in der letzten Zeit erfolgt sind, nachdem wir das Millerntor rekonstruiert haben, sich offensichtlich bislang niemand an diesen Zahlen orientiert oder geschweige denn sie einhält.
Ich bin mir nicht ganz sicher, also aktuellstes Beispiel fällt mir jetzt Karlsruhe ein, die auch neu gebaut haben. Ich weiß nicht, wie viele Plätze die haben. Die haben das aber sehr cool gemacht. Die haben jetzt zumindest Rolliplätze im Auswärtsblock, was auch relativ einzigartig ist. Dazu für die Leute, die das nicht wissen, unsere Gäste sitzen zwar auch am Gästeblock, aber halt so schräg davor auf der Haupttribüne. Das, würde ich aber sagen, war mehr Glück als Verstand in der Planung, weil hätte man die Tribüne hätte man irgendwie auch woanders hinbauen können. Und dann wäre es halt nicht, also es wurde halt nicht drüber nachgedacht, ja. Und es hat halt einfach super gepasst, deshalb sitzen die da jetzt. So, das klappt irgendwie. Aber genau, wir brauchen, also das merkt man bei den Anfragen, Tickets, wissen wir alle, ist eh scheiße, in der ersten Liga daran zu kommen. Und auch so ist es, die Entwicklung ist im Rolli-Bereich genauso. Und wenn man sich anguckt, wie viele Menschen einen Schwerbehindertenausweis haben, und das ist nicht repräsentativ, das ist einfach eine messbare Zahl, so, und davon sitzen ja auch nicht lange nicht alle im Rollstuhl, dann ist das auch da, ich hätte nicht anfangen sollen mit dieser Zahl, weil jetzt muss ich sie liefern, das kann ich nicht. Das seht mir bitte nach, aber es ist, sind eben deutlich mehr Menschen prozentual im Rollstuhl, als wir Plätze haben, gesehen auf die Gesamtgesellschaft. Und das ist natürlich scheiße. Also es ist natürlich scheiße, weil dann so viele Leute eben auch draußen bleiben einfach.
Genau, es ist scheiße. Das hast du, glaube ich, schön gesagt, aber es ist vor allem auch ein Rechtsverstoß, nach meinem Verständnis.
Wir hatten, vorsichtig.
Ist es nicht so? Also
es ist eine Verordnung.
Es ist eine Verordnung,
eine
aber...
Eine Verordnung ist kein Gesetz.
Aber die Bundesrepublik Deutschland hat die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert und dürfte zumindest nach meinem Rechtsverständnis, ich mache hier gerade Tüdelchen, die man super hört im Podcast, schon auf irgendeine Art und Weise daran gebunden sein, hier gewisse Regularien einzuhalten. Alle schütteln so ein bisschen mit dem Kopf. Vielleicht bin ich auch im Bereich Wunschdenken. Ich sehe aber in anderen Staaten, dass das deutlich besser funktioniert. Also wenn ich in die USA gucke, da sehe ich tatsächlich, das ist eine Wahrnehmung. Da habe ich jetzt tatsächlich auch keine wissenschaftlichen Fakten und keine harten Zahlen dazu. Aber dass da deutlich mehr in allen Räumen, Bereichen des öffentlichen Lebens deutlich mehr Rücksicht genommen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, dass man in den USA deutlich klagefreudiger ist als in Deutschland und nicht bereit ist, Sachen einfach so zu schlucken und hinzunehmen.
Und bevor wir jetzt Anwaltspost erhalten, ist es mir relativ wichtig, dass ich dir emotional recht gebe, den Unterschied zwischen einer Verordnung und einem Gesetz aber nochmal deutlich mache. Eine Verordnung ist, also ein Gesetz wird erlassen und eine Verordnung kümmert sich quasi um über die Durchsetzung dieses Gesetzes. Also es gibt eine gesetzgebende Kraft, die Gesetze erlässt, und dann kannst du Verordnungen erlassen, die auf diesem Gesetz beruhen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt müsste und muss. Auch in einem Gesetzestext muss nicht immer muss stehen. Und in einer Verordnung kann müsste stehen, wenn es denn der Veranstaltungsort hergibt. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir das als Freifahrtschein hier für dieses Stadion nehmen dürfen und wir haben immer noch zu wenig Plätze. Es ist nur wichtig, dass wir das einmal gesagt haben, falls ein Anwalt oder eine Anwältin zuhört, die eventuell Interesse daran hat, uns an den Karren zu pissen.
Also, sie sollen kommen.
Ja, du hast. Oh, ihr seht das nicht, aber Sven schwingt die Fäuste.
Wir haben eine Rechtsschutzversicherung, ist alles egal.
Seit wann haben wir die denn? So, okay, ich ziehe alles zurück. Ab sofort. Stefan Schatz ist scheiße.
Ich glaube, Also ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig gut, auch dass es diese Verordnung gibt und die ist auch wahnsinnig, die ist wichtig. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt aber mit dem hier arbeiten, was hier steht. Das ist nervig, ätzend und anstrengend, weil es eine krasse Mangelverwaltung ist. Ich bin aber kein Fan davon, darüber zu sprechen, dass man in der Planung hätte besser nachdenken müssen und so. Das ist, glaube ich, allen klar und niemand würde das Stadion wieder so planen, wie es ist. Das ist aber auch einfach eine zeitliche Entwicklung. Umso neidischer gucke ich an Standorte wie Kiel, jetzt Darmstadt, die neu gebaut haben und auch Karlsruhe ein bisschen, die halt einfach viel mitdenken konnten.
Guckst du da aufgrund der schieren Größe, in Anführungszeichen, also der Anzahl der Plätze hin, und auch, oder auch, weil du ja extra Karlsruhe noch angesprochen hast, wegen dem, wie die es gelöst haben mit der Trennung zwischen Gästen und Heimfans?
Nee, tatsächlich gar nicht wegen der Größe, die habe ich nicht auf dem Zettel, sondern eher wegen der Verortung der Plätze, weil, also mein großer Traum, da mache ich kein großes Geheimnis drum, ist zumindest für den Bereich, dass wir irgendwann Rolliplätze in der Südkurve haben werden, weil du einfach merkst, dass du zwar Ultras in der Rollikurve hast, aber keine Rollis in der Ultrakurve, und das ist eine Diskrepanz, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist und auch, wenn ich ganz ehrlich bin, dem FC St. Pauli einfach nicht steht, und gerade an den Menschen, die regelmäßig, oder an den beiden, die regelmäßig unser Angebot nutzen, merkt man, dass der Wille und das Ultratum, was sie an den Tag legen, sich eben in nichts unterscheidet von dem, was irgendwer anders für St. Pauli an den Tag legt. Wahrscheinlich ist das von den anderen noch deutlich geringer als das, was die, gerade diese zwei, die ich im Kopf, oder die drei bis fünf, die ich im Kopf habe, an den Tag legen. Das ist absurd, was die für Energie da reinstecken, und das ist einfach irgendwie eine Frechheit, dass die nicht Teil einer lebendigen Kurve sein können. Und das heißt nicht, dass die Haupttribüne nicht auch lebendig ist, aber die hat einfach einen relativ hohen Altersschnitt. Auch das ist ja nicht schlecht, aber die Art und Weise, Fußball zu gucken, ist einfach eine andere als auf der Südkurve.
Ich kenne das auch aus Frankfurt, da ist es meiner Meinung nach auch so, dass es quasi einen kompletten, ja, Zwischenumlauf zwischen Oberrang und Unterrang gibt, wo RollifahrerInnen, ja, sitzen können. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Aber ist es nicht auch dem Inklusionsgedanken folgend, wäre es ja eigentlich das Optimum, wenn man sagt, alle Plätze sind auf irgendeine Art und Weise, oder alle Plätze sind für alle zugänglich.
Absolut. Absolut. Hundertprozentig. Ich glaube, das ist aber gerade baulich, kann ich mir da, also was nicht heißt, dass es nicht geht, aber ich kann mir das baulich noch nicht vorstellen. Ich hoffe, das geht irgendwann. Genau. Ich glaube, im Camp Nou gibt es da irgendwie wilde Ideen, das zu bauen. Das wäre zumindest abgefahren, wenn sie das so umsetzen. Ich habe da irgendwann mal so Pläne gehört, das soll relativ stufenlos und so bis in den letzten Winkel gehen. Ja.
Aber wenn du sagst, du guckst neidisch nach Kiel und nach Darmstadt, was haben die denn anders gemacht?
Ich glaube, Darmstadt hat fertig gebaut. Die haben eben Rolliplätze in die Stehtribüne eingelassen. Ich war selbst nicht da, deshalb kann ich die Situation vor Ort nicht so richtig beschreiben. Und nach Kiel gucke ich einfach deshalb neidisch, weil die neu bauen. Und wenn du neu baust, kannst du ganz von null anfangen. Und beziehungsweise die planen Neubau. Die planen Neubau und die haben einfach die Chance, Dinge neu zu denken. Und das würde ich auch irgendwann gerne nochmal tun.
Wir planen ja auch einen Neubau, also zumindest Raphael hatte schon mal einen Artikel veröffentlicht zu dem Thema. Wenn wir da irgendwie vorankommen, dann können wir ja gleich folgen.
Absolut, genau. Und ich glaube, was eben auch, um jetzt ein letztes Mal auf die Planungszeit des Millern-Tours zurückzugreifen oder zurückzuspringen, was da halt nicht passiert ist, was man jetzt definitiv anders machen muss. Man muss halt mit betroffenen Gruppen ins Gespräch gehen. Das ist nicht so, dass ich, also ich absolut nicht, aber es gibt, glaube ich, also keinen, der alles abdecken kann. Das heißt, man muss einfach mit so vielen wie möglich sprechen. Das wird dann auch wahnsinnig anstrengend, weil je mehr Leute am Tisch sitzen, desto nerviger wird so ein Gespräch auch. Und je weniger gleichförmig die Meinungen sind, desto länger und anstrengender wird so ein Gespräch. Aber ich habe immer das Gefühl, je öfter und je intensiver man sich streitet, also natürlich dann auch auf Augenhöhe und irgendwie einander zugewandt, desto besser ist das Endergebnis.
Wird das Thema denn im Moment noch bewegt? Oder du hast gesagt, also klar, man kann jetzt rückblickend, sollte man keine Vorwürfe mal hier verteilen, wie das Millern-Tor ganz speziell konzipiert wurde in dem Bereich. Wird das Thema im Moment bewegt? Hast du das Gefühl, dass da noch Verbesserungspotenziale sind, die genutzt werden könnten in der Zukunft?
Ich denke da immer mal wieder drüber nach und ich will da jetzt auch in Zukunft intensiver drüber nachdenken. Ich glaube oder ich bin mir relativ sicher, ohne mich jetzt architektonisch, statisch und so weiter damit beschäftigt zu haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass man es möglich machen können müsste, in der Südkurve Rolliplätze einzubauen. Das, oder beziehungsweise andersrum, ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren, dass das nicht gehen sollte und damit beschäftige ich mich immer mal wieder, wie ich am besten jemanden finde, der mich dabei unterstützt, diesen Weg oder auf diesen Weg zu kommen. Genau, das bewege ich immer mal wieder, wenn ich ein bisschen Zeit habe für mich in meinem Kopf. Ich werde es jetzt demnächst nochmal strukturieren und dann komme ich nochmal mit auf diverse Leute zu und nerv die damit. Genau, das ist, glaube ich, aber wie gesagt, auch nur ein Schritt und führt dann eben, um nochmal ganz zurückzugreifen, auf mehr Sichtbarkeit. Und mehr Sichtbarkeit führt immer auch zumindest zu mehr Auseinandersetzung und mehr Auseinandersetzung führt dann am Ende hoffentlich immer zu mehr Akzeptanz und dann irgendwann zu einer Normalisierung. So. Und das ist im Prinzip das, was ich mir für Menschen mit Behinderung, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben wünsche, dass es eben einfach so ist, dass die Teil davon sind, ohne dass man sie jetzt als, boah, die sind besonders cool oder so, sondern es sind einfach wie alle anderen auch, sind halt Teil davon. So.
Was gibt's denn außer den Rolliplätzen noch für Plätze im Stadion, die generell, jetzt auch vielleicht ab vom Millern-Tor, für Inklusion genutzt werden? Also bei uns fällt mir jetzt zum Beispiel die Hörplätze ein.
Genau, die Hörplätze gibt's. Da, ich weiß nicht, das letzte Mal haben wir da noch nicht drüber gesprochen. Die werden ja vom AFM, von der AFM-Reportage bespielt, würde ich es jetzt mal nennen. Da hat, ich hätte mir aufschreiben sollen, wann das passiert ist, da hat der Verein einen lokalen Radiosender gekauft, eine kleine Antenne aufs Dach gestellt und über diese Antenne wird an Spieltagen das Signal ausgespielt. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile möglich, die Reportage auf allen Tribünen zu hören, was wahnsinnig geil ist, weil wir öfter mal Anfragen von Menschen mit Sehbehinderung im Auswärtsblock haben. Den bringe ich dann einfach ein Gerät vorbei, erkläre ihnen kurz, von wo reportiert wird, weil das in meinem Verständnis zumindest wichtig ist, weil man sonst ein kleines bisschen Würfel im Kopf hat, weil die Reportage ja von der Mittellinie gegengerade passiert und wenn du im Auswärtsblock stehst, kann das ab und zu vermutlich zumindest zu verdrehten Gehirnwindungen führen. Genau, und dass diese Hörplatzreportage aber über Radiowellen ausgestrahlt wird, ermöglicht einfach ein breiteres Spektrum an Besuchsmöglichkeiten des Millern-Tors. Du kannst in der Südkurve das Spiel verfolgen, du kannst dich aber auch mit deinen Freunden auf die Gegengeraden Sitzplätzen im Hörplatzbereich, den es klassisch immer noch gibt, setzen. Du kannst in die Gegengerade stehen gehen, du kannst auf der Nord sein oder eben auch im Gästeblock. Und das ist wahnsinnig großer Fortschritt, bei dem ich immer dazu neige, den zu vergessen und mich dann drüber ärgere, dass ich sowas vergesse, weil das schon ziemlich gut ist.
Ist das eine eigene Idee gewesen oder gab es einen Austausch mit anderen Vereinen, wie man es lösen kann?
Das kann ich gar nicht mehr so ganz zusammensetzen. Ich glaube, beziehungsweise ich glaube nicht, es gibt das woanders. Vielleicht sind sie parallel auf diese Idee gekommen. Auf jeden Fall gibt es die, haben wir nicht allein diese Idee, und das ist wahnsinnig wichtig. Ich würde sagen, ich freue mich immer, wenn wir Vorreiter sind. Inklusion ist kein Wettbewerb, auch wenn ich gerne mit dem FC St. Pauli der Verein wäre, auf den man guckt, wenn man sich über Inklusion unterhält. Davon sind wir noch ein bisschen weg, ohne jetzt, dass mir ein Verein einfällt, auf den ich gucken würde, wenn es darum geht. Aber am Ende ist es kein Wettbewerb, sondern es hilft halt allen, wenn es an allen Standorten inklusiver wird. Und trotzdem würde ich gerne weiter vorne sein.
Ich würde gerne einmal den Bogen schließen zu anderen Standorten, weil du hast vorhin schon erzählt, bisschen Auswärtsfahrten.
Darf ich noch kurz einmal?
Gerne.
Ich habe noch den Dev-Bereich vergessen oder ausgelassen. Nicht vergessen, sondern nur ausgelassen bis jetzt. Dafür haben wir nämlich zwei großartige Dolmetscher, die das Spielgeschehen bzw. die Stadiondurchsagen dolmetschen. Den meisten von euch wird es schon aufgefallen sein, auf der Videoleinwand wird zum Herz von St. Pauli immer einmal das Lied durchgedolmetscht und die Spieler machen ihre Gesten selbst. Genau, das ist auf jeden Fall auch noch ein, um auf Mikes Frage nochmal abschließend zu antworten, in der Hoffnung, dass ich nichts vergessen habe. Das ist auch noch ein Punkt, der wichtig ist.
Es gibt doch auch, und ich glaube nicht hier, aber bei anderen Standorten auch extra, ist bestimmt der falsche Begriff, Ruheräume, Panikräume, sowas in der Richtung. Ja. Ist das auch Inklusion? Wahrscheinlich ja.
Das ist auf jeden Fall auch Inklusion, weil natürlich Panikattacken auch dann im Kern ein Exklusionsgrund sind und dann für mich auch darunter fallen, Inklusionsgrund zu sein. Ich glaube, die gibt es nicht so im klassischen Sinne, wie sie, als Beispiel würde mir jetzt Bielefeld einfallen, die, und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen gemein, die einfach ihre Logen nicht komplett ausverkauft haben und sich deshalb die Möglichkeit einräumen konnten, dass da eben einen sogenannten Snoodle-Raum reinzubauen, was mega geil, das ist einfach abgefahren. Genau, wir haben mit dem Pauline-Team, das ja für Awareness am Spieltag zuständig ist, für die gibt es, ich glaube, mittlerweile auf jeder Tribüne auch Rückzugsräume. Die sind jetzt aber, also das ist ein Provisorium, würde ich sagen. Oder beziehungsweise kein Provisorium, aber das ist noch nicht am Optimum. So, aber theoretisch gibt es Möglichkeiten, sich zurückzuziehen.
Und wenn du jetzt eine Auswärtsfahrt oder dabei bist, etwas zu organisieren, extern, rufst du dann an und hast eine Inklusionscheckliste und sagst, pass mal auf, könnt ihr dem und dem begegnen oder habt ihr da und dafür Möglichkeiten? Oder melden sich die Vereine schon proaktiv und sagen, ey, pass auf, Gästeblock und das sind unsere weiteren Möglichkeiten?
Wir haben mittlerweile, fragen wir regelmäßig ab, wie die Höheplatz-Reportagensituation ist, weil wir eben mehrere Nutzerinnen haben, die regelmäßig auswärts fahren. Dann frage ich klassisch ab, wo die Rolliplätze sind, wie da die Parksituation ist. Und wir erarbeiten gerade für den oder gemeinsam mit dem Def Fanclub Fragen, die wir an den Gastverein stellen können zum Thema Gebärdendolmetschung. Genau, und dann ist das aber immer noch was relativ Individuelles. Wir haben zum Glück mittlerweile 2-3 Leute aus dem Rolli-Bereich, die sich auch regelmäßig bei uns im Busse quälen. Das ist dann immer relativ lustig. Als Beispiel fällt mir Leipzig ein, bei denen du, und mit lustig meine ich gar nicht so, so lustig, um das hier nochmal klar zu machen, die fahren natürlich mit dem Bus zum Auswärtsparkplatz. Der Witz ist aber, dass du über diesen Wall da in Leipzig nur an einem Standort rüberkommst und der ist auf der genau anderen Seite des Stadions. Das heißt, du musst da 20 Minuten rumlaufen, um dann da hochzufahren, dann wieder 15 Minuten zurückzulaufen und ich bin einfach durch eine Stalltür gelaufen und war dann wieder im Gästeblock. Das ist halt ein schlechter Witz und auch da, das geht gar nicht als Vorwurf an Leipzig. Das ist einfach also da ist halt nicht mitgedacht worden, dass man als Auswärtsfan im Auswärtsblock stattfinden möchte und nicht nebenan. So, das erlebt man dann doch relativ häufig. Deshalb haben wir, und das ist auch noch eine Neuerung, wir haben uns dem Team barrierefrei, das haben wir nochmal erweitert um ein paar Personen, unter anderem um zwei, die uns dabei unterstützen, weil du weißt es selber, wenn wir auswärts fahren, man hat selten dafür Zeit, an allen Eingängen gleichzeitig zu sein. Deshalb haben wir zwei Personen, die uns bei Auswärtsspielen unterstützen und primär im Rolli-Bereich präsent sind, was nicht heißt, dass wir da nicht auch vorbeigucken, aber die sind dann von Anfang an bis Ende da und können für uns eben so kleinere Hürden beiseite schaffen, aber sind eben auch quasi Beobachter und können mir dann, oder wenn ich nicht fahre, jemandem anderen aus dem Team eine Rückmeldung dazu geben, wie es gelaufen ist. Und wenn was schlecht gelaufen ist, sind wir schnell in einer Reaktion. Das hilft uns. Bis jetzt mussten wir es zum Glück noch nicht nutzen, seit wir es eingeführt haben. Aber ich glaube, die meisten von euch werden sich an das Halle-Spiel erinnern. Das war wohl nicht nur im Gästeblock, sondern auch im Rolli-Bereich recht unschön. Und daraufhin haben wir uns entschlossen, ein bisschen in dem Bereich zu handeln. Deshalb haben wir uns zwei Leute dazu geholt, die uns jetzt damit unterstützen. Das ist sehr großartig.
Und wo geht das Feedback denn hin nach so einem Spiel? Also wenn es problematisches Feedback an euch gibt, gebt ihr das auch weiter? Ja. Oder wie geht ihr damit um?
Genau, also bis jetzt war das immer so, dass ich das problematische Feedback von den quasi Besucherinnen persönlich gekriegt habe. Das kriege ich auch weiterhin. Ich frage das dann auch persönlich immer nochmal ab. Und dann habe ich entschieden, wie schlimm ist das? Also ist das was, wo sich der Ordnungsdienst, wo der einen dummen Fehler gemacht hat oder wo der was Dummes gemacht hat, dann bespreche ich das mit meiner Kollegin, meinem Kollegen vom Gastverein. Oder ist das was Sicherheitsrelevantes, wie in Halle, wo übelste Beleidigungen und diverse andere deformierende Dinge passiert sind? Dann würde ich das halt mit Sven möglichst rasant rücksprechen, damit der das an entsprechende Stellen weiterleiten kann. So, aber das ist dann auch fallabhängig, würde ich sagen. Und jetzt sind wir halt besser aufgestellt und kriegen da hoffentlich möglichst alles mit.
Wenn du auswärts fragst nach Rolli-Parkplätzen, was antwortet denn der FC St. Pauli auf die Frage?
Ja, das beantworte meistens ich. Ich antworte dann dazu, dass es drauf ankommt, wie die Person anreist. Also wenn sie mit der Zähne anreist, dann haben wir die Möglichkeit, dieselbe begrenzte Möglichkeit am Gästeeingang direkt zu parken. Das ist aber auch immer eine Absprache mit Sven. Ich weiß nicht, wie sehr er sich darüber freut, wenn ich das jetzt öffentlich erzähle, aber das erzähle ich jetzt. Nun gut, jetzt ist es raus. Genau, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, da muss man sich vorher bei mir melden, weil auch da sind unsere Möglichkeiten recht begrenzt. Wir haben ja das Wirtschaftsgymnasium, da gibt es einen Parkplatz. Da muss man sich aber im Idealfall einmal bei mir melden, weil auch der irgendwann an Kapazitätsgrenzen kommt. Und auch das weiß ich, das ist absolut nicht inklusiv, weil wenn du dich bei mir melden musst, ist es ein Schritt, den andere Menschen nicht gehen müssen. Es nervt mich auch persönlich selbst. Das schiebe ich jetzt aber einfach mal auf unsere hervorragende Innenstadtlage, dass wir parkplatztechnisch einfach nicht besser aufgestellt sind.
Vielleicht können wir mit der Genossenschaft noch mehr Geld einnehmen und das Heiligen Geistfeld kaufen.
Ah, das finde ich gut.
Und dann, wir schlagen so viele Probleme mit einmal, ich bin da schon für.
Und wir bauen die Südkurve. Machen wir alles aus dem Geld.
Es wird alles viel einfacher.
Das wissen wir noch nicht.
Ich finde, wir bauen neu 45.000er.
Finde ich gut.
Du hast ja den Artikel von Raphael gelesen, da waren 50.000 geplant.
Ja, ja gut, okay, think big, ne? Ja.
Aber ich weiß nicht.
Die 5.000 kriegen wir auch noch weg.
Da sind wir wieder bei der Verordnung. Ich weiß nicht, wie viele Parkplätze wir dann stellen müssen. Und wenn wir nach da ausbauen, dann haben wir weniger Platz für Parkplätze.
Na, das hast du ja dann aber im Artikel nicht offensichtlich nicht richtig gelesen.
Ich weiß nicht mal, wer Raphael ist.
Also bei uns auf der Seite, auf millanton.de, findest du einen Teil 1 und einen Teil 2 zu diesen Stadionplänen von Raphael. Raphael früher den Splitter gemacht mit Heiko zusammen. Und
also falls ihr euch gefragt habt, liebe Hörerinnen und Hörer und alle Menschen generell da draußen, die zuhören, dieser Raum ist gerade schwarz-weiß geworden. Und Papa erzählt vom Krieg. Bitte weiter.
Und da wird natürlich gesagt, dass wir doch diesen Mythos Parkplatzgenehmigungsscheiße einfach mal hinter uns lassen müssen, weil die Welt dreht sich weiter, Mobilität verändert sich, bis das Ding mit 50.000 gebaut ist in 19,10 Jahren, gibt es gar keine Autos mehr. Und wenn doch, dann müssen die nicht mehr parken oder wie auch immer, zumindest nicht mehr so wie jetzt.
Das ist schon ein sehr großer FDP-Ansatz.
Ne? Das hätte ich genau auch gerade gesagt. Flugtaxis. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, ach, die Technologie regelt das schon.
Wir lösen Probleme von morgen mit Technologie, die wir noch nicht haben.
Ja, so.
Der FDP-Ansatz ist ja Innenstädte für Autos wieder attraktiv zu machen. Das ist der FDP-Ansatz.
Ja, nein, aber im Kern bin ich da schon bei Johnny, muss ich sagen.
Probleme, die wir jetzt noch nicht lösen können, werden sich zukünftig lösen lassen mit Technologie, die wir innerhalb der nächsten Legislaturperiode mit Sicherheit erfinden.
Nein, aber ich glaube, du kannst ja heute gucken, wie viele Leute mit dem Auto zum Spiel kommen und das vergleich mal mit vor 20 Jahren, wenn Leute irgendwie in Zahl 30.000 irgendwo hinkommen, wie viel Auto das waren. Ich glaube, das ist schon, hat sich sehr verändert.
Hast du wirklich Flugtaxis gesagt? Du weißt, dass die Firma gerade pleite gegangen ist, die es in Deutschland irgendwie anbieten wollte, ne?
Wo wir gerade über Anreise sprechen. Wenn ihr ein Bier austrinkt, stellt es gerne so beiseite, dass es nicht umfallen kann, sich Scherben bilden und wir ungefähr 17 Platten im Rolli-Bereich haben. Das ist jetzt gelogen, aber wir haben mindestens in der Saison 2-3 Leute, die kommen und sagen, Paul, mein Reifen ist am Arsch. Das liegt daran, dass Leute ihr Bier nicht richtig wegstellen oder ihr Getränk nicht richtig wegstellen. Das meine ich mit Inklusion, fängt bei der eigenen Person an und wie organisiert stelle ich eigentlich mein Bier weg?
Berechtigter Punkt, ist notiert.
Ja, also ich habe die letzten paar Spiele nur Dosenbier getrunken, deswegen kann ich es nicht gewesen sein. Aber das ist halt dieser Punkt, der mir die ganze Sendung über schon auffällt, das Sichtbarmachen von vermeintlichen Problemen und das durch ein einfaches, das was du vorhin mit dem halben Schritt meintest, den man machen kann, der einem nicht wehtut, der aber vielen anderen das Ganze erleichtert. Und dass es halt Sachen sind, über die man selber nie nachdenkt, die für jemanden anderen aber schon nicht die Welt bedeuten, aber das Leben viel leichter machen kann, wenn man das halt einfach mal seine Flasche an die Ecke stellt und nicht irgendwo anders hin. Ja, das, also auch dieses Gespräch ist wieder sehr erhellend. Ich habe das schon mal gesagt, ich bleibe dabei.
Dafür sind wir da. Sehr gut. Es gab auf der Mitgliederversammlung, nein, falsch, es hätte geben sollen auf der Mitgliederversammlung, einen Antrag für, und jetzt habe ich mir den Antrag leider nicht genau aufgeschrieben, aber ich
kein Problem,
paraphrasiere sinngemäß.
Ich kann dir meinen Zettel geben.
Oh Mensch, hättest du ja machen können.
Stand nicht auf seinem Redezettel.
Einen zweckgebundenen Verfügungsfonds für Menschen mit Behinderungen einzurichten. Und zwar in Höhe von 20.000 Euro pro Saison. Der ist schlussendlich zurückgezogen worden. Ich glaube auch, weil die Antragstellerin dann leider kurzfristig nicht vor Ort sein konnte. Aber ganz generell, wie siehst du den Antrag und was gibt es da von eurer Seite aus zu sagen?
Grundsätzlich bin ich... Deshalb bin ich auch heute hier immer Fan davon, über Inklusion, Barrierefreiheit und so zu sprechen und Wege zu finden, darauf aufmerksam zu machen. Ich bin auch Fan davon, dass der FC St. Pauli Geld dafür ausgibt, Barrieren beiseite zu schaffen. Und ich bin Fan von dem Beirat, den wir gegründet haben. Offensichtlich, ich habe ihn selber mitgegründet. Ich bin ein großer Fan davon, wenn der Beirat erstmal sich etabliert hat, weil davon ist er noch weit weg, um dann zu gucken, braucht er vielleicht ein eigenes Budget. Das ist bis jetzt, habe ich nicht das Gefühl, dass wir so fest etabliert sind in dieser Beiratsstruktur, dass wir das überhaupt absehen können.
Also ich habe auch mit der einen oder anderen Person im Vorfeld oder bei der Versammlung gesprochen. Da hieß es auch, naja, da ist jetzt diese Zahl drin mit 20.000 und die ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher aus der Luft gegriffen, habe ich von jemandem gehört. Und da ging es halt auch darum, naja, wahrscheinlich gibt der Verein jetzt schon deutlich mehr Geld für Inklusion aus, dass, wenn man das jetzt so verschriftlich und mit so einem Antrag halt veroffiziellt, dass das vielleicht sogar kontraproduktiv sein könnte.
Die Zahl oder wo die herkommt, das da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, ob man mir das schon mal oder ob mir die Antragstellerin das gesagt hat, wie sie darauf gekommen ist. Das kann ich dir deshalb nicht beantworten. Ich weiß aber einfach aus einem täglichen Arbeiten, wie viel da gerade bewegt wird im Verein. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass man da ordentlich drüber liegt, über dieser Zahl. Genau. Nichtsdestotrotz finde ich es dann gar nicht schlecht, irgendwie darüber zu sprechen, dass es eben Budget dafür geben muss. Gerade habe ich das Gefühl, dass, wenn es gut begründet ist, es immer irgendwoher Geld gibt, sei es der Verein, der das bezahlt, oder da auch nochmal ein großes Dank an die neu gewählte AFM-Spitze, die jetzt ihr Satzungsziel so umformuliert haben, dass sie auch Inklusionsthemen mitfördern können. Das macht einfach einen großen neuen Topf mit auf. Und ich glaube, die habe ich vorhin in der Aufzählung auch vergessen. Die würden wir natürlich gerne in diesem Beirat auch vertreten haben, also die AFM, weil das einfach mir einen Schritt Arbeit erleichtert und im Beirat direkt mit dem dann hoffentlich willigen Geldgeber oder der willigen Geldgeberin direkt zu sprechen und zu sagen, hör mal, wir brauchen das unbedingt. Und dann sagt die AFM, okay, ich habe mir einen Zettel geschrieben, ich nehme den mit nach Hause und veranlasse das. Genau deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass wir unbedingt ein festes Budget brauchen, und manchmal kann das eben auch hinderlich sein. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, wenn es irgendwann mal gar nicht mehr weitergeht, bestimmt eine Möglichkeit, nochmal neuen Schwung da reinzubringen. Gerade habe ich aber das Gefühl, dass das Gremium noch ordentlich Schwung mitbringt und der Verein auch noch sehr gut zuhört, wenn man ihm was sagt.
Okay, aber es kann durchaus sein, dass es nächstes Jahr einen ähnlichen Antrag dann vielleicht auch vom Beirat gibt, wenn denn da die Überzeugung vorherrscht, dass das was Sinnvolles ist und man da irgendwie vorankommt. Aber momentan sagst du halt, okay, wir kommen auch so voran, deswegen schauen wir erstmal, wo das hingeht.
Ich glaube, wenn sich der Beirat darauf einigt, dann ziehe ich mich auf die klassische Fanladenhaltung zurück.
Schreibt eine Mail oder was?
Stark. Nein, in dem Fall meine ich, wir kommentieren keine Anträge. Dann, das habe ich jetzt schon gemacht, das fällt mir gerade auf, aber genau, ich glaube, am Ende des Tages, wenn der Beirat dazu kommt, dass das Gefühl besteht, dass ein Antrag oder ein erneuter Antrag helfen würde, dann gibt es diesen Antrag. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es eher in eine Richtung geht von, wir schreiben keinen Antrag auf Budget, sondern wir haben das Gefühl, dass uns irgendwas fehlt und wir hätten gerne, dass das geprüft wird, wie das umgesetzt werden könnte oder wie diese Barriere beiseite geräumt wird und dann gar nicht so sehr auf Geld geguckt wird, sondern darauf geguckt wird, okay, uns fehlt hier irgendwas. Und das hätten wir gerne ganzheitlich geprüft, wie man das beim FC St. Pauli implementieren oder erneuern kann. Das wäre zumindest eine Richtung, in der die ich Anträge formulieren würde.
Letzte Frage von meiner Seite. In 5 Jahren sitzt du wieder hier. Was hat sich bis dahin konkret verändert? Und verbessert natürlich.
Konkret verändert? Gute Frage. Ich glaube, konkret verbessert hat sich, und auch da, das habe ich mir auf den Zettel geschrieben, den ich nicht mitgenommen habe, möchte ich einmal ein großes Dank sagen und ein großes Danke an die aktive Fanszene sagen, die sich sehr, sehr offen und sehr, sehr intensiv mit Themen wie Inklusion beschäftigt. Auch da geht bestimmt noch mehr, da es nach oben ist immer offen, so, aber die viele Schritte machen, um in dem Bereich besser zu werden und um jetzt nicht baulich irgendwas vorwegzunehmen, hätte ich gerne eine Fanszene, und das ist was Ideelles, deshalb kann man das gut sagen. Eine Fanszene, die offen ist für alle Menschen, die sich dieser Fanszene zugehörig fühlen wollen. Da sind wir auch noch nicht am Ende, und da kann man in 5 Jahren, glaube ich, viel für tun, und da kann man aber auch in 5 Jahren ankommen.
Habt ihr noch was?
Zum Thema Inklusion oder zum generellen Thema?
Möchtest du nochmal über Lebensmittel sprechen, oder?
Nee, über deine Abneigung gegen nicht JHV, sondern anderweitige Mitgliederversammlung. Ich möchte mich auf jeden Fall bei Paul bedanken fürs Gespräch, bevor wir uns hier gegenseitig anschreien. Es war wieder sehr schön und ich hoffe, dass es nicht 5 Jahre dauert, sondern 2.
Großes Danke, dass ich hier sein durfte. Und wie gesagt, der letzte Appell, denkt über euer eigenes Handeln nach, bevor ihr irgendwie irgendwas vorwerft und versucht euch selbst zu verbessern und nicht euer Gegenüber. Das ist leichter.
Großartig, danke.
Ach, schöneres Schlusswort gibt's ja gar nicht. Ich hätte jetzt schon gern noch gewusst, was für eine Abneigung ich hier geäußert hätte.
Dieser Millanton-Kosmos ist ja immer ein bisschen größer geworden. Jetzt gibt es ja nicht nur Debbie, die einen Podcast hat oder das vor dem Spiel, nach dem Spiel, sondern es gibt ja auch die Redaktionssitzung, in der man dann euch beiwohnen kann, wie ihr so ein bisschen plant, wie das alles funktionieren soll. Und in der aktuellen Redaktionssitzung wurde sich ein bisschen... Gab es Überlegungen, wie man die Mitgliederversammlung etwas effektiver gestalten könnte, das auslagern oder in einem anderen Rahmen stattfinden lassen von Ehrung, vielleicht andere Folgen. Man hat sich ein bisschen an einen Berliner Club orientiert, was die Dauer angeht und so weiter und so fort. Ich möchte aus einer persönlichen Erfahrung kurz berichten, wie die Mitgliederversammlung beim furiosen Tiste von 1923 e.V. abgelaufen ist. Dort ist es nämlich so, dass jeder nur 5 Minuten Redezeit bekommt, die in der Regel nicht ausgeführt werden. Also dann stellt sich der Trainer der ersten Mannschaft hin und sagt, ja, alles nicht so gut, aber ihr wisst ja...
Wir müssen vorne drauf gehen.
Geht so. So. Und der Trainer der zweiten Herren hat sich bisher konsequent geweigert, deswegen durfte ich im letzten Jahr einmal nach vorne stehen und ich war auch der Einzige, der sich ans Rednerpult gestellt hat und habe meine 5 Minuten damit auch gefüllt, dass ich sagte, dass wir die ausgeglichenste Mannschaft der Liga sind, in der man nicht absteigen kann, 4. Kreisklasse, drunter gibt's halt nichts mehr. Und trotzdem haben wir voller Freude 5-mal gewonnen und 5-mal verloren, unentschieden lag uns nicht. Und dann haben sich die Turnerinnen und Turner darüber beschwert, dass es keinen adäquaten Nachwuchs gibt und dann gab's Bier für alle. Und die wissen alle, dass wenn die Reden kurz gehalten werden, da gibt es noch einen Kassenprüfer, es gibt einen Chronisten, einen Vereinschronisten, auf das Amt schiele ich ein bisschen. Und wie das so bei Chronisten ist, ne, der Jüngste ist der auch nicht mehr, also die Zeit arbeitet für mich. Aber da funktioniert das so, da hält sich halt jeder an die 5-Minuten-Regel, mal sind es halt 10 Minuten, wenn noch jemand gewählt werden muss oder so, aber dieses, wir setzen uns danach gemeinsam noch hin, nach den Ehrungen, die Ehrungen finden da statt, solange es noch hell ist, und dann gibt es halt Korn für alle. Also ich finde, man muss so ein bisschen Anreize schaffen und ich möchte ganz gerne, dass du deine persönliche Abneigung, du hast schon geschimpft, möchte ich behaupten.
Darf ich kurz reingrätschen?
Bitte.
Ich finde nicht, dass wir Anreize über Alkohol setzen sollten.
Nein, es ist ja nur ein Beispiel, wie es im Niedersächsischen Hinterland
funktioniert. Im Niedersächsischen Hinterland.
Wir können gerne über Schoko-Osterhasen sprechen oder über irgendwas anderes, aber mein primäres Ziel wäre es tatsächlich, die Redezeit zu begrenzen von Menschen, die gerne reden und viel reden. Du hast eine gute Idee gehabt mit dem Kassenbericht, das fand ich auch schon sehr gut, aber man kann auch einfach sagen, alles aber Lack und fertig. Und ich möchte aber bitte, dass wir da hinkommen und auch Vorschläge akzeptieren können. Mike. Und du kannst auch akzeptieren, dass ich finde, dass ihr euch ein bisschen...
Also dann möchte ich, wenn das so, da muss ich mich jetzt ja selbst reflektieren und sagen, wenn das so rübergekommen ist, im Gegenteil, also ich möchte überhaupt nichts begrenzen oder abschaffen oder sonst
du
was.
Du möchtest
ich
das habe, an einem Samstag stattfinden lassen, damit wir alle den ganzen Tag im CCH drin sind.
Zum Beispiel, wenn das denn der Sache dient, finde ich das gut. Und ich finde, also ich bin der allerletzte der Ehrungen auf dieser Mitgliederversammlung irgendwie weghaben will. Ich kann halt nur verstehen, wenn Abteilungen sagen, ey, ich sitze da, 1000 Leute kommen und wenn meine Ehrung dran ist, dann sitzen da nur noch 300. Das finde ich scheiße, das finde ich respektlos. Dann will ich das lieber in meiner Abteilungsversammlung machen. Das kann ich verstehen. Ich fände es viel besser, wenn man da einen angemesseren, würdigeren Rahmen schafft. Und dafür muss man vielleicht irgendwas an dieser Mitgliederversammlung verändern. Aber dafür gibt es ja die Ehrungskommission, die genau das jetzt anpackt. Also wenn das so bei dir so angekommen ist, dass ich mich abfällig darüber geäußert habe, dann möchte ich das hier klarrücken. Das tut mir sehr leid. Es lag überhaupt nicht in meiner Absicht. Im Gegenteil.
Ich ziehe das Wort abfällig zurück und ersetze es mit emotionsgeladen. Also ihr hattet da beide schon starke Meinungen zu, die auch gegensätzlich waren. Ich glaube, Tim wollte die Ehrung ganz raus haben oder so.
Da muss man jetzt auch mal auch sagen, Tim war, glaube ich, auf seiner dritten Versammlung oder so. Weiß ich nicht.
Anfänger.
Und
der braucht so lange, um ein Doppelstockbett aufzubauen oder ein Hochbett aufzubauen, dass er den ganzen Samstag nichts anderes machen kann. Also der ist wirklich eine Pfeife, der hätte bei seinen Steinen bleiben können. So viel dazu.
Ist er Geologe?
Ach, Doktor, was weiß ich.
Korn, Aslak, zweite Herren, Doppelstockbetten. Diese super tolle Sendung hat doch noch eine unerwartete Wendung genommen am Ende.
Es ist, dafür bin ich hier.
Ich würde mich, würd mich schon mal verabscheuen, falls das noch weitergeht.
So, ja, dann gucken wir mal, ob wir nach dem Schlusswort hier irgendjemand aus der Redaktion nochmal für eine weitere Sendung finden in diesem Jahr oder ob wir das lassen. Gut. In diesem Sinne, ich glaube, besser kriegen wir das nicht mehr hin. Beenden wir das.
Vielen Dank, ich werde direkt aus der WhatsApp-Gruppe wieder rausgeschmissen.
Danke dir, Paul, für deine Zeit. Es war sehr, wie Johnny schon sagte, erhellend. Und ich denke, dem Inhaltlichen, was du gesagt hast, werden hoffentlich alle folgen.
Such uns bei Twitter.
Danke, dass ich hier sein durfte. Ich versuche jetzt nochmal einen vernünftigen Abbinder. Danke, dass ich hier sein durfte.
Wenigstens einer. Danke, Paul.
Ja, ich bin nicht so oft hier, deshalb versuche ich es ein bisschen vernünftig zu beenden.
Wir sollten wenigstens versuchen, ein bisschen Würde zu behalten.
Ja, lass ihn doch mal jetzt. Ja,
achso, Entschuldigung. Ich wollte einfach, wie gesagt, das habe ich schon gemacht, mehrfach Danke sagen. Ich finde diesen letzten Ausreißer auch immer ganz nett. Eigentlich ist das auch ein gutes Ende für diese Sendung, weil Inklusion auch Spaß machen kann, weil das, was die Leute immer vergessen, die denken immer, ja, da ist nur der Rollstuhlfahrer mit gemeint. Am Ende, wenn die Menschen als Individuum betrachtet werden und für alle die bestmögliche Lösung gefunden wird, heißt das aber auch, dass für jemanden, der bis jetzt Teil der Mehrheitsgesellschaft war, vielleicht auch eine bessere Lösung gefunden wird. Das auch kann auch für jemanden hilfreich sein, der sich nicht im ersten Anlauf betroffen fühlt, sondern erst im zweiten mitgenommen wird.
So, nur aber. Johnny sagt nichts mehr.
Erst wenn das Ding aus ist.
In diesem Sinne, tschüss.
Ciao. Tschüss. Ciao.